Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Achmann.
Und damit herzlich willkommen bei Pot mit Ei, der Podcast für die Sinne. Und meine Sinne sind so tiefenentspannt, wie sie nur sein könnten. Wir haben so viele Projekte in letzter Zeit abgeschlossen, dass mir fällt der größte Stein vom Herzen. Wir waren in Hamburg, wir waren auf der Internorga für euch. Die Videos sind jetzt online, schaut mal vorbei auf YouTube, da steckt so viel Liebe drin. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Wir waren im Phantasialand, die Videos, die sollten irgendwann noch kommen. Wenn alles klappt, eine private Gartenparty, die wir umgesetzt haben, die komplett, naja, zur Hälfte ins Wasser gefallen ist, was richtig ätzend ist, weil man so viel sich um Sachen gekümmert hat und sobald mehrere Leute involviert sind, wird das eigentlich immer ein anstrengendes Projekt. Aber das ist alles fertig und wie gesagt, lasst mal ein bisschen Liebe da auf YouTube, das wäre großartig, denn wir haben vor, in nächster Zeit noch viele, viele weitere solche Projekte zu machen mit verschiedensten Creatern, die wir mitnehmen, mit denen wir interagieren, mit denen wir irgendwelche Formate machen, mit denen wir euch mitnehmen in Restaurants, auf Food Markets, auf Messen, auf whatever. Und was ich auch wieder gemacht habe, ist intensiv für mich selber zu kochen. Sprich, ich habe die Kamera ausgelassen und fange an zu kochen. Ich meine, ihr müsst ja bedenken, ich habe dieses ganze Hobby Kochen, habe ich nicht gelernt, um vor der Kamera zu performen. Es war eigentlich ein anderer Beweggrund und jetzt so ein bisschen, in letzter Zeit ist es verloren gegangen, sprich immer, wenn ich koche, ist meistens noch die Kamera an, also koche ich kaum noch für mich. Aber jetzt habe ich am Wochenende, schreibe ich immer die Wochenpläne für die Woche, sodass ich quasi jeden Tag was anderes koche und koche dann wieder wie meditativ für mich. Im Prinzip jetzt auch eine ganz geile Nummer, um so ein Newsletter rauszumachen, indem wir dann einmal für die ganze Woche so ein paar Planpunkte durchgehen und jeder kann dann quasi mit einkaufen und kann mitkochen. Und na gut, dafür bräuchte ich noch ein Newsletter, würde ich sagen. Aber keine Sorge, auch an der Website arbeiten wir. Die sollte innerhalb von einem Monat fertig sein und mit allen Rezepten, mit Shop, mit allem drum und dran. Seid gespannt, ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Und darüber hinaus erwarten euch dann vermutlich noch jede Menge Selbstversuche, denn das ist das, was ich auch machen möchte. Jetzt nicht unbedingt jede Diät durchmachen, wobei mir wurde gesagt, eine Saftkur soll ganz gut sein. Und da wäre so ein Selbstversuch ganz geil, wo man einfach mal 2 Wochen sich selber filmt und einfach sich nur von Säften ernährt. Ich glaube, es wird eine Mischung aus hochgradigem Durchfall und einer sehr aggressiven Stimmung. Es ist so. Ich bin mir sicher, das wird genau so sein. Und dieser Podcast, der ist jetzt Kult, nämlich seit letzter Woche. Das habe ich selber so ernannt, denn wir haben eine Folge verloren. Ich finde meine eine Speicherkarte nicht mehr von meinem Diktiergerät, also von diesem Aufnahmegerät hier. Und ich denke, wenn eine Folge verloren gegangen ist, dann ist das so ein bisschen wie, wenn so ein Song von, weiß ich nicht, von Tupac nach 10 oder 20 Jahren wieder auftaucht. Ich will mich jetzt nicht mit Tupac vergleichen, logischerweise nicht. Wir wissen nicht, wo das Ganze hier hingeht. Aber das war eine Folge, die wir quasi aus dem Phantasialand aufgenommen haben. Max-Richard Lessmann war dabei, Christian Theodor Bloß, Philipp Zitterbart war dabei. Und das hat mich jetzt schon so viel Nerven gekostet, diese scheiß Speicher. Die sind auch wirklich klein. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend, so eine Speicherkarte zu finden. Aber das ist egal. Wir gucken nach vorne. Wir nehmen neue, wundervolle Podcasts auf für euch. Und wenn ihr meinen Stories folgt, dann haben wir noch was anderes geplant. Nämlich versuche ich gerade, den besten Grill zu finden für mich. Den besten Grill als Tischgrill, weil ich habe mich so in Düsseldorf in diese Konro-Grills verliebt, diese Holzkohle-Grills, die japanischen, mit denen man so kleine Spießchen grillen kann. Und in dem Rahmen werden natürlich auch an neuen Projekten gefeilt oder auch an neuen Rezepten. Und wenn wir schon beim Thema Feilen sind, denn ich hoffe, ihr haltet eure Messer immer im besten Zustand, dann hat vielleicht der heutige Gast, die auf YouTube eingeschaltet haben, die werden ihn jetzt schon sehen, dann hat vielleicht der heutige Gast genau das Richtige für euch. Denn nicht jeder hätte so viel Glück, wenn er quasi in die lang eingeboxten Dinge seines Vaters schauen würde, wie unser heutiger Gast. Die Legende besagt, so wurde es mir zugetragen, dass er sich in den Keller begeben hat seines Vaters, hat dort in irgendwelchen Kisten gewühlt und hat dort eine Erfindung seines Vaters gefunden, auf der heute sein Unternehmen ruht, auf der das Ganze basiert. Also ich meine, ich habe mir in meiner ganzen Kindheit vorgestellt, wie irgendwann mein Vater zu mir kommt und sagt, Sohn, so mit 16 oder mit 17, ich habe dir was nicht gesagt. Du bist der letzte Angehörige des Templerordens oder irgendwie sowas. Kann ja alles sein. Vielleicht muss ich auf Daisy aufpassen, den Hund von Rudolf Moshammer oder sowas. Und der schon 10-mal ausgetauscht worden ist, aber irgendwelche Hardcore-Fans wollen, dass der Hund weiterlebt. Irgendwas wäre okay gewesen, aber das gab's nicht. Da habe ich vergeblich drauf gewartet. Und unser heutiger Gast ist Timo Hall. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Was für eine Anmoderation. Ich habe es wirklich genossen. Schön, dass ich da sein darf, freut mich.
Du bist sehr, sehr willkommen. Ich freue mich riesig, denn das hatten wir noch nicht. Viele, die mir folgen, die wissen, dass ich ein großer Fan dieser Erfindung bin, des Hall-Rollschleifers, denn er macht mir die Arbeit sehr viel einfacher. Ich habe lange Zeit über Wassersteine geschliffen, beispielsweise, ich stand hier Stunden und habe geschliffen. Ganz kurz, das Video passiert nicht im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft. Ich habe Hall gefragt, ob sie mir jemanden vorbeischicken können, der Lust hätte, über den Rollschleifer zu reden, über Schärfen generell. Und Timo ist einfach jetzt nur für diesen Termin aus dem Schwarzwald hier hochgefahren und ich bin sehr dankbar und sehr erfreut, dass du da bist. Wirklich, sehr, sehr schön.
Hab mega Bock.
Pass auf, diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzählt habe, ist das jetzt einfach nur so eine Urban Legend, die sich über die letzten Interviews, Podcasts, whatever immer weiter gespinnt hat, oder ist das eine Tatsache, dass sich genau so zugetragen hat?
War schon ein bisschen flüsterpostisch sicher dabei, auf jeden Fall, aber also das war so der, also es startet wirklich in einem Keller, in dem Keller des Wohnhauses meiner Eltern zu dem Zeitpunkt, da habe ich da aber auch noch gewohnt. Ich war so richtig, richtig lang zu Hause, wir hatten da genug Zeit, um uns im Haus zu verteilen sozusagen, die ganze Family. Und deswegen war das auch mein Keller, so viel sei mal gesagt. War natürlich die Werkbank vom Ottmar, von meinem Vater. Ja, es war schon so im Rahmen einer Ausmistaktion. Also mein Vater hat halt in den 90ern viel mit Diamantbeschichtungen und er kommt ja aus dem Maschinenbau und hat sich auch dem Thema Messerschleifen gewidmet. Und ja, hat halt einfach gesagt, wie kann man das vernünftig machen, er hat es einfach nicht hinbekommen. Seine Worte sind da immer, ich konnte alles umbauen zu Hause, ich habe Fliesen gelegt, ich habe Dächer isoliert und was weiß ich, aber halt Messerschleifen, das war halt schon so ein Ehrenthema, was er nicht hingekriegt hat und hat sich da viel Gedanken gemacht und hat Feilen entwickelt, hat auch teilweise einfach fertige Produkte versucht zu vertreiben und hat sich einfach mit dem Thema versucht auch selbstständig zu machen, das ist dann gescheitert. Und das waren so erste, ja, beim Ausmisten, das waren halt so ein paar Diamantplatten und so ein paar Scheiben und so ein paar Themen, die schon in die Richtung gingen eines Rollschleifers. Und es war aber halt noch kein fertiges Produkt.
Wie hat man sich den Keller vorzustellen? Geht man da runter und dann ist da quasi so eine einsame Glühbirne, wo man
Spinnweben.
So Spinnweben, genau.
Man hat auf jeden Fall Angst auch.
Auf jeden Fall alte Folianten, die man so abhustet, wo so riesengroße Staubschichten runterwehen und so eine Glühbirne, die einsam drin ist mit so einem Kabelzug, an der man zieht. Und nur Kisten. Oder war das eher eine alte Werkstatt? Oder war das was Belebtes sogar?
Es war schon so ein Keller. Aber auch eine verhältnismäßig gut gepflegte Werkstatt. So, und da wurde auch mal was gesägt, da sind die Stichsäge, da ist alles am Start gewesen, die Farbeimer. Wie man sich halt so stelle ich mir halt einen Keller vor, wie sehen Keller sonst aus?
Es gibt zwei Varianten. Entweder gibt's das, was wir gerade eben beschrieben haben, oder es gibt diese Bat Cave, in der, weißt du, von Batman, wo auch der eine Entwickler mit drin ist, wo alles weiß glänzt, wie in so einer iPhone-Werkstatt und alles ist so digital eingerichtet. Diese zwei Keller gibt es, du musst dich jetzt entscheiden, welchen du davon haben möchtest.
Wir können den ja nachstellen irgendwie und machen so einen Tesla, weiß gegossener Boden und sagen so, da wurde der Rollschleifer entwickelt.
Das fände ich gut.
Das wäre nice. Nee, es war unspektakulär. Also, ne, wenn man von seinem Keller zu Hause erzählt, ich glaube, das ist unspektakulär. Es ist eher wahrscheinlich Ersteres, sicher ein paar Spinnweben dabei.
Und jetzt hast du quasi diese Erfindung da rausgezogen und hast dir gedacht, Mensch, Vater, da hast du ja was übersehen. Du, das ist ja genial, was du gemacht hast. Ja. Wie ist das, wie ist denn dieser, weil wenn ich jetzt irgendwo im Keller bin und, ich weiß nicht, bist du auch handwerklich so versiert wie dein Vater?
Ich habe immer ein bisschen geholfen, aber ich habe nichts Handwerkliches gelernt. Nee.
Aber wieso hast du dann die Genialität, wenn ich es jetzt mal so Revue passieren lasse, wie ich es verstanden habe, wieso hast du dann die Genialität in diesem Gerät gesehen und dein Vater, der Tüftler, aber nicht?
Also es liegt vielleicht auch so ein bisschen am Background. Er hat so den Maschinenbau-Background. Er wusste halt, was kann funktionieren, wie setzt man Dinge um. Und bei mir war das halt so die Agenturhistorie. Ich habe ja Mediengestalter gelernt, in Photoshop halt Pixel geschubst, wie man so schön sagt. Mhm. Und war halt eben in Photoshop und InDesign zu Hause und habe irgendwie 4, 5 Agenturen durchgemacht, war dann wieder in Freiburg. Und dann war halt so, war das halt zum richtigen Zeitpunkt auch, sag ich mal, dieses Keller ausmisten, dass man dann so gedacht hat, hey, viele Leute können vielleicht gut verkaufen, aber wer hat schon eine echte Erfindung? Ne? Und es waren so Ansätze, die man dann, wo ich gesagt habe, Vater, lass doch noch mal rangehen an das Thema, lass es doch mal zu Ende entwickeln. Und lass es mal zu Ende entwickeln und mal gucken. Und dann sagt er, boah, ich bin damals schon auf die Schnauze gefallen und Geld versenkt und so weiter und so fort. Und dann hatte ich so das Gefühl, mit dem Agentur-Background hat man genug Netzwerk, was jetzt Website angeht etc. Und dann dachte ich, ja, lass uns mal locker starten, mal eine Landingpage, mal ein bisschen Google Ads und so. Und dann dachte ich halt, hab da die Weisheit mit Löffeln gefressen mit 10 Jahren Agenturerfahrung, aber dem war natürlich nicht so, es kam natürlich alles anders.
Aber sag mal, war die Maschine an sich schon fertig?
Nee.
Aber was habt ihr dann noch dran? Was ich auch nicht ganz verstehe, ihr verkauft ja den Hall 2.
Ja.
Das stelle ich mir immer so vor wie bei iPhones.
Es gibt auch theoretisch.
Ich glaube, es hat mit 3 angefangen oder so. Aber ja. Gibt es den Hall 1 überhaupt noch?
Es hat mit 3 angefangen.
Hat es mit 1 angefangen, iPhone 1?
Also es gab halt das iPhone, oder? 2017.
Und wie ging es weiter? War nicht irgendwo eine große Lücke dazwischen? Oder ich habe ein paar verpasst, kann auch sein.
Ich weiß auch nicht. Also ich habe es nicht genau verfolgt, aber nee, es gibt natürlich einen Hall 1, wenn in den Hall der ersten Generation. November 23. November 2016 haben wir den ersten Hall-Rollschleifer auf den Markt gebracht. Und das ist quasi, den haben wir 3 Jahre lang verkauft, erfolgreich. Mhm. Also auch als Firma, das war dann ein 2-Mann-Betrieb, 3-Mann-Betrieb, also dann mit meiner Mutter. Und den gab es 3 Jahre, die stehen sicher in vielen Haushalten. Und den gibt es noch, ja. Der sieht
fast
gleich aus. Nee, ist seit... Wir haben, glaube ich, noch ein gutes Jahr parallel verkauft. Mhm. Und der Hall 2 war einfach technisch so viel besser, hat sich einfach deutlich besser angefühlt im Handling, dass wir den, hätte ich dir einen mitbringen können, hättest du den mal anschauen können.
Hall 1?
Ja.
Sehr, sehr gerne. War
auf jeden Fall eine coole Entwicklung.
Ich komme vorbei und gucke mir einfach selber an.
Ja, machen wir.
Aber ich überlege mir mal, okay, Hall 2, weil ich werde auch ganz oft gefragt, hast du den 1 oder den 2er? Mhm. Oder was hast du für einen? Ich meine, es gibt doch nur noch den 2er, ne?
Ja.
Ja, okay.
Wir hatten es halt Hall-Rollschleifer genannt. Es war halt der Rollschleifer. Und damit es ein bisschen brandiger wird, weil Rollschleifer ist halt wie Bohrmaschine, das kannst du auch nicht schützen. Und dann haben wir gesagt, hey, die Community macht eh schon Horlen draus und hast du deine Messer gehorlt und so. Ja. Und dann heißen wir jetzt halt auch nicht Müller oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, why not? Und jetzt heißt es halt, wie die Marke, ist halt die Marke
Horlen. Sicht ist ja dieses Wort Horlen genial, wenn sich das durchsetzt. Das ist ja wie in der Gastro gibt es einen Paco-Chat, das heißt, es wird pakorisiert, das Eis. Also es gibt ja ganz wenig Produktnamen, die sich quasi als Verb durchsetzen. Das wäre ja genial, aber also wenn die Leute wirklich irgendwann sagen, ich hole mal Messer.
Absolut. Also ist noch immer mit einem Augenzwinkern, aber eigentlich wäre es halt schon geil. Ne? Also, ja. Aber sowas kann halt nur passieren, sowas kannst du halt nicht planen.
Du hast studiert, bist dann hast gelernt, hast quasi...
Genau, ich habe nur Realschule und habe dann Ausbildung gemacht und war dann in den Agenturen unterwegs.
Wo war das? Deutschland?
Die Ausbildung?
Nee, die
60 Agentur. Kilometer Umkreis.
Immer alles?
Ja, das war zwei Agenturen in Freiburg, zwei in 60 Kilometer entfernt in Offenburg und dann wieder in Freiburg und dann ging es in die Selbstständigkeit.
Wann hat das angefangen mit dem Hall? Wann hast du gesagt, so jetzt machen wir Hall, lass es mit meinem Job und Attacke, Vater, gib ihm?
Also wir haben sicher so diese Kelleraktion und so, die du so mystisch erzählt hast, die war sicher schon 2014.
Aha.
Und dann haben wir das irgendwie vorbereitet und mit ein bisschen Cash zusammen, privat zusammengeliehen und dann halt irgendwann eine erste Produktion und dann geh halt mal so zu einem Verpackungshersteller und sag, ich hätte gern 200 Boxen, die aber so geil sind wie eine iPhone-Verpackung. Wie gehen wir da ab jetzt?
Da haben die gar keinen Bock drauf.
Und dann sagen die halt, 200 Stück, da schmeißen wir keine Maschine an. Und am Ende war es halt so eine Douglas-Kiste irgendwie, die halt so mit ein bisschen glänzendem Papier und so. Es war das Logo selbst aufgeklebt und es war so ein bisschen, ja, hat mein Grafikerherz natürlich ein bisschen geblutet, ja. War sehr viel Handarbeit dabei, war liebevoll, aber sah halt trotzdem scheiße aus.
Aber ich finde halt dieses Thema sehr interessant, so zum Thema eigene Produkte rausbringen, wie gehe ich da vor, wie ist so die Strategie, habe ich erst das Produkt, was mit der Verpackung, wie ist der Preis, wie gestaltet sich das, weil du kannst ja gar nicht hochrechnen, wie sich, also doch könntest du theoretisch überschlagen, aber du musst ja dann quasi Kontakt aufnehmen zu Verpackungsherstellern, zu der Fabrik, wo es hergestellt wird. Ja. Aber habt ihr die selber alle per Hand anfangs gemacht, diese 200 Stück dann?
Klar, also es gab natürlich zum Glück einen gewissen Background von meinem Vater, der halt im Maschinenbau halt ein gutes Netzwerk im Schwarzwald hatte. Das heißt, wir sind an Holz gekommen, wir sind an Metalldrehteile gekommen. Also das Produkt war jetzt, auch Diamantbeschichtung war schon im Netzwerk. Und das Produkt an sich war nicht das Thema, weil da ja wussten wir, was wir brauchen. Aber halt dann das Drumherum, ne? Also was muss in der Anleitung stehen? So ganz banale, ja, eigentlich Sachen, daran denkst halt nicht. Und da hast schon irgendwie ein bisschen zu tun am Anfang. Und da fuchst man sich halt rein und das ist halt so, es war so peu à peu, learning by doing. Wir haben da nicht, wie man so schön sagt, alles auf eine Karte gesetzt. Also es hätte jetzt nicht unser Genick gebrochen. Ich glaube, wir sind mit, es hätte mich sicher einige Jahre belastet, aber ich glaube, wir sind mit 20.000 Euro, die wir privat irgendwie am Anfang. Eben, da war meine Schwester dabei, meine Eltern, ich ein bisschen und auch ein paar
Kumpels. Also ihr hättet quasi alle gleichmäßig in die Scheiße geritten.
Alle, die ganze Familie wäre im Kollektiv wirklich in den Abgrund gerutscht. Nein, also das war überschaubar, sag ich mal. Hing jetzt nicht die ganze Existenz dran. Und dann hat sich's relativ schnell aus dem eigenen Cashflow finanziert. Und eben 2016 ist es dann auf den Markt gekommen, das Produkt.
Und drei dann, Jahre. Dauert das?
Ja, nebenberuflich, ne? Ja. Also du bist halt dann abends irgendwie halt nochmal am Start bis in den Abend rein und baust ein bisschen an der Website rum mit deinen Jungs und so. Und alles halt peu à peu hochgejuckt. Und ja, die ersten 200 haben wir selbst montiert. Also kriegen die Einzelteile, dann räumst halt die Garage aus, dann ist ein paar Wochen steht halt das Auto draußen. Und dann kommt halt mal eine Palette mit irgendeinem Douglas-Karton. Und dann faltest du die Dinger und dann hat dir irgendjemand die Logos geplottet, dann zupfst du da so die, zupfst du quasi die Sachen aus den Logos raus, die halt nicht dahin gehören. Ja. Und dann guckst du das einigermaßen mittig drauf. Und
musst quasi draufkleben. Ja. Das wäre meine Horroraufgabe.
Schon ich romantisch.
Die wären aber alle unterschiedlich gewesen.
Ja, das sind, also die fahren in den Haushalten rum, also 200 davon fahren auf jeden Fall rum. Und dann wurde es ein bisschen professioneller. Dann haben wir gedacht, wenn wir die Verpackung in Osteuropa machen, dann wird das sicher viel günstiger. Und so machen das ja die Großen. Und dann haben die uns richtig die Schuhe ausgezogen, haben richtig viel Geld für die Verpackung auch gezahlt. Und es war auch schick. Aber mittlerweile sind wir wieder größtenteils wirklich, am Ende wandert alles wieder in den Schwarzwald oder nach Deutschland zurück. Und das war jetzt nie so ein Credo, das wir von Anfang an hatten, das wir für die Marke gebraucht haben, aber es hat sich für uns halt total gut angefühlt.
War das über eine Kickstart-Kampagne oder wie habt ihr das dann, wie habt ihr diese 200 Dinger, wo habt ihr die verkauft? Online?
Ja, also wir haben online gestartet hatten, ich dachte, wir machen ein schönes Video, es war für viele mit Sicherheit, ich glaube, es hat damals 60, 70 Euro gekostet, die Schleiflehre war am Anfang noch gar nicht dabei, die ersten paar Monate. Da habe ich mich so ein bisschen gesträubt.
Die Schleiflehre ist der Winkel.
Genau, der Winkelhalter sozusagen. Ja. Genau. Und ich habe gesagt, Vater, wir brauchen was Einfaches. Das muss man doch auch so halten können. Und er hat gesagt, das wäre schon der Gamechanger, wenn wir das wirklich an den Magnet halten. Und ich habe gesagt, ich will keine Stützräder an dem Produkt. Das kann man doch nicht verkaufen. Und am Ende hat er halt da den richtigen Riecher gehabt. Ja, und er hat da vollkommen recht gehabt.
Ja.
Und genau, haben wir online verkauft. Ich dachte halt, wir machen da ein episches Video, weil wie verkaufst du ein 70-Euro-Schleifgerät? Und wie mein Vater halt mit Strohhut und Drohnenflug auf dem Berg in der Heimat an den Baum läuft und der wird jetzt gefällt, so nach dem Motto, und Holzspäne. Und keiner hat gecheckt, wie das Teil funktioniert. Und als dann so die ersten ganz einfachen Anwendungsvideos, zack, Messer dran, schleifen, schneiden, dann sind so die ersten Videos
ein bisschen steiler gegangen. Du meinst die weniger epischen Videos?
Ja, die weniger epischen
Videos. Die haben funktioniert.
Ja, so ein bisschen, ja, selbst kurz draufgehalten und gar nicht so Hollywood-mäßig abgehen wollen.
Wie kam dann der Erfolg, also wo hat es denn richtig, richtig angefangen, dass es erfolgreich geworden ist? Weil ich denke mal, auch ab 2016 ging es ja nicht rund. Ihr wart ja weiterhin ein kleines Familienunternehmen und habt wahrscheinlich zu dritt oder zu viert das Ganze gemacht. Wo kam dieser Punkt, wo die Leute auf einmal gesagt haben, das ist ein Ding, was hier gerade passiert?
Die Story ist immer schwerer zu rekapitulieren, je mehr sie in der Vergangenheit liegt. Früher habe ich die ein bisschen öfters noch sehr detailreich erzählt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist eben 2016 und auch, also der Rest von 2016 und 2017 war halt komplett nebenberuflich. Das haben wir zu dritt gemacht, also meine Mama, mein Papa und ich. Und meine Mama war auch die erste, die ihren Job gecancelt hat. Also sie war halt beim Rechtsanwalt und hat da Rechtsanwaltsgehilfen und hat das gecancelt, ein bisschen Buchhaltung und so gemacht. Und ja, 2017 haben wir, das sind wir dann halt auch, da haben sich so die drei großen Vertriebskanäle für uns so langsam entwickelt. Online war mir immer klar, logisch. Dann kamen halt so die ersten Fachhändler, die angefragt hatten, Küchenfachgeschäfte, Barbecue-Stores etc., die halt sagen, hey, wir verkaufen Messer, wir verkaufen Schleifer und könnt ihr auch uns auch den Schleifer verkaufen? Da habe ich gesagt, ja, also Händlerkonditionen und Vorwärts-Rückwärts-Kalkulation waren für mich halt, waren böhmische Dörfer. Ich habe keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Und es war dann erstmal so, boah, wie macht man das? Und was ist da jetzt eine gute Marge? Und Geld abgeben für jemand, das ist so, das geht erstmal nicht so mit der Ehre klar.
Wie hast du es rausgefunden?
Ja, halt gegoogelt und ein bisschen.
Heute gäbe es ChatGPT.
Ja. Wie mache ich eine erfolgreiche Produktkalkulation, die ein weltweit
Zack und runtergeschrieben. Ja,
so ein Businessplan. Nee, war ganz viel kleine Schritte. Und das andere war dann halt eben Messen, auf die wir gefahren sind. Das heißt B2C-Messen, so Design-Messen oder Grill-Messen oder Kulinarik-Messen, also wo einfach. Wart ihr? In Freiburg zunächst, das war der Style-Markt, das war so ein, ja, so ein Design-Markt im Endeffekt. Ja,
der wird anders geschrieben, ne? Das ist so ein J drin.
Genau.
Das ist eine Kette quasi, die gibt es auch in Frankfurt und so.
Ja, genau, da waren wir auf jedem Markt, sind wir da mitgefahren. Ich glaube, das
ist ganz gut für Newcomer.
Ja, das war sehr, sehr cool. Dann die Eat & Style. Mhm. Zum Beispiel, oh, das ist immer scheiße, wenn man anfängt aufzuzählen, gell? Dann, also es waren viele Messen, 2017 waren das sicher schon 15 Messen, 2018, also es war dann in den Spitzenzeiten vor Corona waren wir auf über 50 Messen, davon habe ich sicher 40 mit dem Vater zusammen gemacht und das waren so die drei Vertriebskanäle, die sich dann etabliert hatten, so peu à peu.
Die Messen als solche?
Genau, die Messen als solche auch, am Anfang natürlich umsatzmäßig stärker. Jetzt ist es halt einfach ein super wichtiger Touchpoint in der Kommunikation. Die Leute gehen entweder in den Fachhandel, lassen sich's mal zeigen, haben da einen Touchpoint, gucken sich das an, nehmen einen Flyer mit nach Hause, überlegen sich's, kriegen eine Instagram-Ad und gehen dann auf eine Messe und sagen, ah Mensch, Ralf, komm, jetzt diesmal gönnen wir ihn uns oder so. Oder ich schleiche da schon lang drum rum oder letztes Jahr habe ich auch schon gesehen und irgendwann überzeugen sich die Leute dann selbst. Das ist uns halt auch ganz wichtig, dass es halt auch so, dass halt keine Goldgräberstimmung ums Produkt ist, sondern so, hey, wir können euch zeigen, wie es geht, wie es funktioniert und wann und wo ihr es kauft, ist eure Entscheidung.
Wir haben heute, ich bin nämlich gerade fast an der Falafel erstickt.
Sorry.
Es hat keiner gemerkt.
Schlechtes Timing.
Gell? Nee, es ging wirklich darum, ich habe gerade gekämpft, weil die ist ein bisschen trocken. Das heutige Essen kommt nämlich von einem Imbiss hier in Berlin, die Falafel, die ist jetzt wahrscheinlich aus der Reihe gefallen. Die habe ich mal vor ein paar Jahren irgendwann getestet. Das nennt sich Sahara Imbiss, um kurz da die Credits zu geben. Da passiert alles auf so eine Art Erdnusssoße. Und das heißt, die haben eigentlich sehr viele Kohlenhydrate, wie ich das gerade sehe. Wir haben hier ein paar Kartoffeln drin, ein bisschen Falafelreis. Und alles
Kartoffeln, oder?
Auch, aber auch normale. Ich glaube, die haben einfach alles, was irgendwie stärkehaltig ist, in diesen Pott geschmissen und da jede Menge Erdnusssoße draufgehauen. Mhm. Das ist deren Konzept. Gibt's auch mit Fleisch, heute vegetarisch. Und wenn wir ja schon beim Essen sind, kommen wir doch mal zur ersten Kategorie dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist, aber es gibt so ein paar Kategorien hier im Podcast. Und die erste heißt
Füllerei mit Ei.
Und da, lieber Timo, möchte ich doch mal wissen, wo du gerne essen gehst. Deutschlandweit, nur so zwei, drei gute Restauranttipps oder auch international. Wenn du was hast, dann hau raus und ich schreibe das danach in die Shownotes. Leute, ihr entweder kriegt das beim Instagram-Kanal Pop mit Ei mit oder in den Shownotes steht immer alles drin. Die Empfehlung unserer Gäste, unsere Gäste an sich und viele weitere Infos zum Podcast.
Mhm. Also ich kann eigentlich nur, ich habe da keine Bestenliste. Ich würde einfach so durchgehen, wo ich zuletzt war und es halt geil fand und wo ich öfters auch bin.
Wo trifft man Timo Hall? In welchem Restaurant muss man sein, wo Timo Hall oft rumsitzt?
Also was ich mega feier, ist in dem Fall ist ein guter Freund von mir, der Nikolai Wiedmer, in Grenzach-Wielen, das ist an der Schweizer Grenze. Also wir sind ja in Freiburg und an der Grenze zu Basel. Mhm. Ist der Nikolai mit seinem Team im Eckart, das Restaurant Eckart. Die haben schon länger einen Stern, also ist gehobener, aber ist für mich so was so das Thema Trauen mit Säure etc. angeht, wahnsinnig und super bodenständig irgendwie. Du gehst da halt, du kommst da hin halt, wie du Bock hast, und trotzdem schaffen sie es, ein wahnsinnig hohes Level zu kochen. Und mein Tipp ist da, müsst ihr gar nicht bestellen, kommt immer vorab zum selbstgemachten Sauerteigbrot dazu, die Sauerampfercreme ist der Shit. Wo ich dann immer denke, Leute, einfach eine Butter oder was Tomatiges ist in Ordnung, aber halt die Sauerampfercreme, das kostet kein Geld, die ist so gut, einfach nur gut.
Auf welcher Basis ist das? Ist da Frischkäse oder sowas drin?
Soweit habe ich es noch nicht auseinandergenommen.
Aber was ist die Creme? Das interessiert mich jetzt also wirklich.
Ich könnte es dir im Nachgang zukommen lassen.
Ja.
Weil das ist, also das aufs Brot zu schmieren, ist wirklich ein absoluter Genuss. Dann gehört für mich absolut auch die Vicky und Familie Fuchs vom Spielweg in Münstertal.
Liebe Grüße an Vicky. Der Podcast mit uns beiden, der steht noch aus.
Ah, okay. Ja, ihr kennt euch.
Wir schreiben uns manchmal ganz verliebt hin und her über Instagram.
War ich neulich auch, haben wir auch uns verköstigen lassen. Es war herrlich, super urig dort in Münstertal. Ist in so einer.
Wie weit ist das von euch weg?
20 Minuten.
Das ist sehr nah.
Ja.
Weil Schwarzwald stelle ich mir vor, dass du immer eine halbe Stunde im Auto sitzt. So wie in Berlin, dass also, man wirklich Strecke macht.
Ja, in Freiburg hast du schon. Du bist in 10 Minuten im Kaiserstuhl, geiles Weingebiet. Ja. In 10 Minuten im Schwarzwald. Du kannst natürlich noch tiefer in den Schwarzwald rein, aber du hast super schnell Schwarzwald-Feeling. Und Münstertal ist schon tiefer Schwarzwald. Ja, ja. Ein super alter, großer Hof mit Hotel. Super urig. Wir haben
Spielweg
da auch schon,
heißt das, ne?
Spielweg Romantik Hotel. Oh. Genau. Komplett ausgesprochen. Und da geht ein kleiner Bach entlang und da kann man richtig, richtig schön essen, aber auch sich einfach mal erholen. Da könntest du mal ein paar Tage in den Süden kommen.
Das stimmt, das stimmt. Ich muss sowieso aus kreativen Gründen zum Schreiben mir wohl eine Auszeit nehmen dieses Jahr. Und da bräuchte ich, glaube ich, so ruhige Orte. Aber ich weiß nicht, ob ich mir für die Dauer des Aufenthalts das Hotel leisten kann. Aber hey Vicky, vielleicht können wir da mal sprechen, wir zwei.
Ach, das passt schon. Das ist auf jeden Fall alles. Das Preis-Leistung ist top.
Ja.
Und der Johannes macht dort auch eigenen Käse. Der jagt auch selbst. Und du hast
das
da halt.
Das ist der Mann.
Genau, der Mann von der Vicky heißt jetzt auch Johannes Fuchs. Und der macht hat dann halt auch das Wild aus der eigenen Jagd etc. Und das der Papa macht dann auch Wurst und das, also richtig, richtig geile Erfahrung.
Das klingt eigentlich, dass ich da mal ein Praktikum machen müsste, ne? Also so einmal alles durch, alle Stationen durchgehen.
Mal die Kurse auch dort durchgehen oder einfach mal, Praktikum.
Aber ich habe Angst, ich glaube, Vicky schreit. Ich glaube, die wird auch.
Ich wahrscheinlich schon ran,
Ich glaube, die wird auch schlagen. Ich glaube, sie wäre zu einigem bereit.
Ja, ich glaube, also je nachdem, wie du dich halt in der Küche verhältst. Also wir haben da mal gedreht, da waren die Augen schon.
Hast du die heiße Palette in den Nacken gedrückt bekommen oder nicht?
Nee, sie hat uns maximal Freiheit gewährt. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen Respekt hat man schon in der Küche. Aber sollte man auch, glaube ich.
Ja, selbstverständlich.
Und dritter Tipp würde ich in Freiburg, weil ich es auch neulich einfach sehr gefeiert habe, die Löwengrube. Löwengrube vom Amadeus Cura. Hat ganz, ich glaube, ganz frisch, 2 Jahre, glaube ich, aufgemacht. Auch sehr, sehr feine Küche, sehr ambitioniert und ist so unser Alter.
Du weißt ja gar nicht, wie alt ich bin.
Ich weiß, ich habe einfach mal das Ding in die, einfach mal so, lassen wir mal so stehen.
Ich glaube, du bist älter als ich.
Ja, vermutlich.
Wirklich vermutlich?
Nein.
Ich glaube, du siehst jünger aus als ich.
Du hast ein bisschen mehr, bei deinen dunklen Haaren sieht man die
grauen Haare
mehr, aber ich glaube, ich habe ähnlich, oder?
Du bist nicht sogar älter als mein großer Bruder, du bist 87 geboren, ne? Habe ich richtig recherchiert?
Ja.
Ich bin ein 92er Jahrgang.
Was? Du bist ein 92er?
Ja.
Okay.
Apropos 92.
Da können wir doch sagen, unser Alter, oder?
Ja, man kann es auch unser Alter.
Dann ist er aber eher dein Alter, glaube ich.
Warum heißt der Hall 93? Also wieso lasst ihr es nicht weg?
Ja, wär geil gewesen. Hätte ich im Nachhinein auch gemacht. Das Problem war, bei der Namensfindung der Firma, ich hätte das eher am Anfang, es gibt noch so Photoshop-Dummies, wo ich irgendwie ein Logo auf dem Schleifer drauf habe. Mit irgendwelchen Initialen. Mein Vater heißt ja Ottmar, unser Nachname ist Hall, also O, H und T. Und das war dann so super technisch. Und dann siehst du mal,
also was ineinander die Buchstaben.
Ja, und so, richtig, ne? Kacke. Und dann siehst du halt, was siehst du halt, was irgendwie 10 Jahre Agentur bringen, nämlich irgendwie nix. Und dann braucht es halt irgendwie einen Kumpel, der dir sagt so, hey, mach doch Hall. Und das ist so, also nennst du einfach Hall.
Ist ein super Nachname dafür, ja.
Und ich stelle mir immer vor, wie das bei Fettes Brot war. Wann fanden die den Namen cool? Also beim ersten Mal so, ja, come on, Digga.
Was soll ich denn sagen? Also ist ja relativ ähnlich.
Ja,
ne?
Ja, eben, wann war das dann?
Ich weiß es ja selber auch nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ob da wieder ein bisschen Wein im Spiel war oder nicht. Apropos Wein. Der heutige Wein, den wir trinken, wird präsentiert von Tony D., der gesagt hat...
Der Tony D.?
Der Tony D. von Agro Berlin.
Nein.
Doch, der hat doch einen Weinladen. Wir haben
Toni,
hier...
Toni, cheers auf dich.
Cheers, Toni.
Sehr geil.
Wir haben hier aus Nierstein einen fantastischen Riesling vom Weingut F&F Peters. Ich könnte natürlich jetzt sagen, was das für ein Boden ist, Mineralität und sowas. Habe ich aber keine Ahnung von. Ich würde aber sagen, ich verlinke den Wein einfach in die Shownotes und ihr schreibt dann einfach dem Weindamager direkt. Der kann euch nämlich genau erklären, was da geht. Mhm. Toni macht nämlich jetzt den Wein und es war sehr, sehr gut. Ich bin sehr, also immer wenn er mir Wein irgendwie anrät, ich bin jedes Mal entzückt. Außer beim Roten. Ich bin halt einfach kein Rot.
Mhm. Gar nicht?
Weintrinker.
Oder kommst du auf die Region dann an?
Ich sag mal.
Das ist ja ein Riesenunterschied. Oder
absolut.
Ist jetzt Toskana?
Absolut.
Oder?
Ich probiere mich auch durch, aber ich sag mal, auf 10 Flaschen Wein würde ich sagen, 8 Weißwein, 2 Rotwein. Mhm. Das reicht mir vollkommen
ja.
aus.
Ja.
Das ist so meins. Aber vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Vielleicht muss ich noch reifen, wie ein guter Wein.
Da muss man sich durchtrinken, habe ich mal gehört. Da muss man sich
durchtrinken. Augen zu und rein da in die Blöre.
Ja, absolut.
Ja, das ist eine Taktik, die
ich glaube, macht Sinn. Naja, um das noch kurz zu Ende zu führen, ist es halt, war dann das Thema Hall.de, war und ist aktuell vergeben an einen Friseur.
Nein.
Doch. Und der verlinkt, der macht einen Redirect auf Friseur-Hall oder Hall-Friseur.de. Der Olaf, liebe Grüße hier. Wir haben seitdem Kontakt. Die Domain will er halt nicht rausrücken. Verstehe ich. Der ist ja genauso stolz auf seinen Namen wie wir. Aber deswegen haben wir irgendeinen Zusatz gebraucht. Und dann habe ich gesagt, Vater, seit wann, woher rührt denn unsere Messerschleif-Expertise? Wann hast du dich denn mit dem Thema Messerschleifen, seit wann setzt du dich damit intensiv auseinander? Ne? Und Diamantplatten und so weiter. Und dann so,
Stichtag, oder?
Ja, ich glaube so. Ich glaube so, es müsste so 92, 93 und das verfolgt uns, weil das kostet jedes Gespräch 10 Minuten, das ist super, super unnötig,
ja.
Leider. Und vielleicht ist da, ich würde am liebsten das Logo so ein bisschen weiter transformieren, so, ne, gibt's ja so ein bisschen, immer so ein bisschen ab.
Also eigentlich nur Spoil größer schreiben, sodass man die 93 nicht mehr sehen kann, ne?
Ja, so, dass die 93 dann irgendwann vielleicht wegfällt.
Aber ist das so schwierig, die Firma umzubenennen?
Nee.
Also was ist los?
Es ist, ja, du hast natürlich schon einen Rattenschwanz. Also die Transformation der Weiterentwicklung des Logos und der Firma ist schon geplant. Es wird mehr von Hall gesprochen etc. Es ist auch für, wir sagen ja auch nicht, wir sind die Firma Hall 1993, sondern wir sind die Firma Hall.
Keiner sagt das.
Ja, ja. Total. Und ja, so ein bisschen, bis sich das bei der Lasergravur etc., du kannst ja nicht die Produktion plötzlich, ja, kann man. Okay, machen wir.
Gut, danke sehr. Also hier wird richtig was bewegt im Podcast.
Einfach mal wieder Execution, danke für den Arschtritt.
Ich habe euch, glaube ich, das erste Mal gesehen, das war im Fernsehen. Das finde ich immer ganz spannend, wenn Leute sagen, wir gehen zu solchen Shows, weil es entweder sehr erfolgreich ist dann am Ende oder eben nicht. Wobei, das hat mich schon immer interessiert, beispielsweise bei so Formaten wie Höhle der Löwen. Da gehen ja auch viele hin, die wissen, sie kriegen keinen Deal, aber sie wollen natürlich diese Sendezeit haben, ne? Und ich glaube, ihr wart nicht bei Höhle der Löwen, ihr wart bei irgendwas, wo Joko dabei war, der auch ein ambitionierter Investor ist. Und oder
das Ding des Jahres.
Gibt's das noch?
Ich glaube nicht.
Ah. Das sagt mir, da wäre ich auch niemals drauf gekommen. Schade.
Wir sagen auch die Höhle des Löwen wart ihr doch.
Ja, weil es halt diese Investor-Serie ist, die es halt so gibt, ne?
Es war so, ja, es war was anderes.
Finde ich gut, weil ich finde, sobald ich ein Produkt irgendwo sehe, wo dieses Höhle der Löwen-Logo drauf ist, ist es für mich direkt, die Qualität nimmt so ein bisschen ab. Mhm. Finde ich, persönlich.
Es kommt voll drauf an, ich habe bei diesem besagten Style-Markt auch mal so eine Frittenbude gesehen, die dann damit geworben hat und die hatten halt irgendwie besondere Fritten.
Also Tiefkühlfritten?
Also, nee, also halt, die haben das halt live serviert, keine Ahnung, ob die frisch gemacht waren. Ja. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert und die haben halt damit geworben und die haben halt eine Schlange gehabt, obwohl sie nur Fritten verkauft haben.
Fritten gehen also, aber immer.
Ja, natürlich.
Wenn
natürlich.
Die gut sind,
dann haben die auch so Curly auf dem Stäbchen und so. Ah, natürlich geil. Nee, das war das Ding des Jahres. Mhm. War eben mit Joko, Lena Gerke und ich glaube, dem Einkaufsleiter von Rewe war das.
Man kennt ihn.
Ja, netter Typ, war ein netter Typ. Nee, ja, ich weiß nicht, ob du dazu Fragen hast, aber das war eine tolle Erfahrung.
Ich will alles wissen. Ja. Wie riecht Joku? Wie läuft es ab? Habt ihr danach?
Da habe ich graue Haare gekriegt.
Habt ihr danach nur noch Geld gezählt und in Geld gebadet oder kamen die Anfragen dann automatisch? War das der Peak eures Erfolgs? Was war da los?
Geldspeicher hatte ich vorher schon, aber er war halt leer. Ja. Und dann haben wir das Schlauchboot aufgepumpt. Und nein, also es war halt erstmal so, ich habe uns schon bei Höhle der Löwen auch beworben, ne? Ja. Also das war so damals 2017, das war noch nebenberuflich, da wollten wir, ja, da war Höhle der Löwen noch ein bisschen jünger und jetzt gibt's ja immer mehr Leute, die es halt aus irgendwelchen Gründen halt nicht mehr so cool finden, weil es halt vielleicht ein bisschen played out ist, keine Ahnung.
Ja.
Da hat jeder seine Meinung. Und das war so die Zeit, wo ich es stark verfolgt habe, so 2017, 2018. Und da dachte ich so, ja gut, wenn das jetzt was werden soll, dann wäre das doch eine geile Nummer. Und haben uns da beworben. Da kam halt eine standardmäßige Absage. Und im Nachhinein vielleicht ganz gut. Wir hatten dann auch mit ein paar Messerherstellern auch im frühen Stadium schon Kontakt, die auch echt früh interessiert waren. Mhm. Also so an halt, ob wir sie beliefern können und so weiter. Und da haben wir uns zum Glück jetzt im Nachhinein mit niemandem beruflich verbandelt oder unternehmerisch verbandelt, kann man vielleicht so besser sagen. Und dort war es halt so, ja gut, 7:15 ProSieben, 10 bis 15 Minuten Primetime Stage, die müssen wir mitnehmen. Die hatten uns angesprochen, also irgendwann, es war so unsere erste Halle und irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube die Jill damals, und sagst du, Timo, da ist ProSieben am Telefon und dann war das.
Du hast dich nicht dort beworben?
Nee.
Und ihr wart in der Halle, also in der Messe? Oder wie meinst du, in der Halle bei euch bei Hall?
Nee, also ja, das war unsere, ja, wir sagen immer die Halle. Also das war so unser erstes externes Büro, was eine alte Halle in der Schreinerei. Und so ein Großraumbüro, Halle. Und dann war das halt irgendwie, hier ist jemand vom ProSieben am Telefon. Und dann, ja, und ob das nicht was wäre für uns, ob wir denn nicht Bock hätten. Und es war so ein bisschen duellmäßig aufgebaut. Also es gab ein Duell für, keine Ahnung, Alltagshelfer hier. Es gab ein Duell für zwei Pitches für Nachhaltigkeit und wir waren dann im Duell für Küchenutensilien. Unser Gegner sozusagen, ich glaube Armin hieß er, kennt man vielleicht, war die Kochblume.
Sag mir was.
Kennst du diesen Silikonlappen, den du so auf den Topf legst, damit es nicht überschäumt? Funktioniert mega.
Wirklich?
Ja. Und ich dachte so, komm, geh mir weg mit dem Gelumpe, aber was für ein geiles Teil. Nee, und dann haben wir das, haben diese Mats bei uns gedreht und dann sind wir, einen Monat später, das war glaube ich im Januar 2019, wurde dann die Show aufgezeichnet. Da gab es halt ein paar Themen, ne? Ich bin halt noch nicht so erfahren gewesen und dann haben wir da One Take das Ding durchgezogen, messerscharf gemacht und dann, ja, hohe Messer gehen auch und dann haben wir so ein Hackbeil und dann steht halt Joko auf. Und ich glaube, das sieht man auch in dem Video und nimmt das Messer und macht das halt irgendwo am Bühnenboden an den Requisiten halt stumpf und rastet halt mit dem Messer aus. So, jetzt will ich mal wissen, ob das wirklich, ne? Und dann hast du halt so das Problem, dass du halt, das ist wie wenn auf der Messe jemand kommt und sagt, hier, mach mal schnell das Messer scharf. Und du bist halt da, um allen Leuten das Produkt zu zeigen, aber du kannst es halt nicht, weil der erste Schliff ja immer ein bisschen länger dauert, ja, bis das Messer den Winkel.
Du musst ja Material abtragen.
Genau. Und das war dann halt ein bisschen so in der Show halt ein bisschen scheiße, weil es dann halt, kannst du dich ja auch nicht um Kopf und Kragen reden. Und dann halt ein bisschen scharf gemacht und dann kurz übers Leder abgezogen. Und ich weiß noch genau, mit den Infos musst du das Video nochmal anschauen, weil es war mega, mega schlimm. Da habe ich so übers Leder gezogen und wenn man irgendwie, was habe ich gemeint, wenn es wirklich mega scharf sein soll, dann muss man es übers Leder abziehen und dann kann man sogar Papier. Und dann habe ich diesen Papierschnitt gemacht und er ist halt einfach sowas von gefailed.
Ah.
Und das war halt so richtig so, fuck, und hab so dreimal und das Papier haut so richtig ab.
Ja.
Und ich habe halt in den Proben 3-4 Mal geschliffen und immer nur einseitig so zum Test und hast halt einen Grat drauf, ne?
Ja.
Das noch eine Seite, auf eine Seite zeigt. Und dann schneidest du nichts, ne? Und dann war halt der Schnitttest halt kacke. Und die haben das, und dann haben wir halt Monate gewartet bis zur Ausstrahlung. Am Ende hat auch die Kochblume gewonnen. Das waren, glaube ich, so, Feedbacks waren ganz gut.
Zu euch jetzt oder zur Kochblume?
Zu beidem, zu beidem. Ja, ja, war ganz gut. Ich glaube, nur Lena Gerke hat nicht so Bock drauf gehabt, aber sonst haben sich die anderen alle positiv geäußert. Und ja, und dann ging es, genau, und dann haben wir auf die Ausstrahlung gewartet. Und dann saßen wir, haben wir Public Viewing bei uns gemacht. Und ich habe halt Wochen geschwitzt, weil ich nicht wusste, ob sie es nehmen, um uns zu zerreißen, weil wir auch rausgeflogen sind, oder ob sie es halt fair schneiden. Ja. Ne? Und sie haben es halt super fair geschnitten. Das heißt, es gab einen kurzen Cut. Der war so und super scharf und weg. Schnitt. Ah. Und man hatte keine Zeit, es zu interpretieren. Ja. Von daher, okay. Und danach ist klar, die Visits auf der Seite hochgegangen und es war ein Wahnsinnsmonat. Also ich glaube, wir haben 10.000 Schleifer in dem Monat verkauft. Das war noch nie da gewesen. Das war damals 2019.
Jetzt ist, glaube ich, eine der meistgefragtesten Fragen aus der Community geht in Richtung des Preises vom Haul. Mhm. Und die sagen, warum ist dieses Schleifgerät so teuer? Mhm. Jetzt sitzt du hier und ich stelle dir die Frage, warum ist dieses Schleifgerät so teuer?
Warum ist das Schleifgerät so teuer?
Damit der Geldspeicher endlich voll ist? Oder?
Ja. Sollten wir. Damit wir uns den Wein leisten können. Also, wir haben gewisse Grundsätze. Also, wir haben uns selbstständig gemacht, um halt Spaß zu haben.
Wobei, ganz kurz, wie liegt denn der Akku? Weil diese 79 Euro sind ja schon lange vorbei.
Das ist lange vorbei. Es gibt ja auch, es gab dann eben die Schleiflehre dazu. Ja. Und das war ja dann der Hall 1 sozusagen, also die erste Generation. Und wir waren jetzt, wir hatten jetzt die erste Preiserhöhung in der Geschichte sozusagen. Das war von 139. Dann der Standard Hall 2, also das meistverkaufteste
Produkt. Ich würde das ein meistverkaufteste einloggen. Das würde ich nehmen.
Meistverkaufteste. Okay, nehmen wir das. Bewerten wir später. Von 139 auf 159.
Ja.
Und das war wirklich ein Preisrace, weil wir zwischen 15% und 25% Material- und Energiezuschläge von allen Zulieferern. Also wir produzieren es ja nicht selbst.
Wann war die Erhöhung?
Vor ein paar Monaten.
Also im Zuge auch der Inflation etc.
Viel zu spät, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ja. Wir haben, genau, wo ich zurück wollte, wir produzieren, also wir haben uns selbstständig gemacht, weil wir Spaß haben wollten, weil wir eine Vision, weil wir unser Leben so gestalten wollten, wie wir Bock haben. Und wir haben Bock auf dieses Produkt gehabt und haben halt eine ganz klare Vorstellung, wie es sich anfühlen muss, in dieser Firma zu arbeiten, wie es sich anfühlen muss, das Produkt jemandem zu empfehlen und wie es sich halt auch anfühlen muss, wenn du das Teil halt benutzt zu Hause. Das heißt, wir haben einen Anspruch, wir wollen nicht nur ein Produkt für die Ewigkeit bauen, wir wollen auch eine Firma für die Ewigkeit bauen. Und für uns hat sich halt die Lieferkette so zusammengestellt, dass wir wirklich im Umkreis von, also ich sag mal, wenn es sich wirklich mal in den Süden verschlägt, können wir in 3 Stunden durch den Schwarzwald fahren und haben 80% der Produktion gesehen. Also Diamantbeschichtung ist ein bisschen weiter oben in Deutschland.
Das heißt, euch gehören schon 80% des Schwarzwalds?
Ja, kann man so sagen.
Aufgrund des Preises?
Ja, natürlich. Natürlich. Vor allem die Brauereien dort auch.
Ja.
Ja, das wäre schön. Da fangen wir an. Also wir gehen eigentlich nicht vom Kunden zurück und sagen, was könnte der Kunde gebrauchen, sonst wäre nie der Rollschleifer rausgekommen, sonst wäre nie der Hall rausgekommen. Sondern wir haben gesagt, wie wollen wir das Produkt fertigen, wie wollen wir es anbieten? Und mit der Kette, wie wir das zusammenstellen, mit dieser Präzision, mit dieser Wertschöpfungskette, also es arbeiten dort sicher 40 Leute rein und ausschließlich für Hall. Wir haben in der Schreinerei und in der Montage, ist eigentlich ein Lasergraveur, der die Montage macht, und die Schreinerei hat eigentlich Schwarzwalduhren gemacht. Und die machen jetzt 99.
Also Kucksuhren.
Ja, unter anderem, ja. Uhrengehäuse. Und der Schreiner arbeitet jetzt zu 100% für Hall. Wir haben da bei den Dienstleistern 5, 6 große Maschineninvestitionen. Also wir haben da wirklich mit denen auch was angestoßen. Und was dann rauskommt, ist für uns ein Einkaufspreis, und den kalkulieren wir so, dass wir eine Marge für den Fachhändler, für den klassischen Fachhandelspartner reinbekommen, und die ist, sage ich mal, geringer als beispielsweise in der Messerbranche zum Beispiel. Da sind die Margen, also sind auch unsere Kunden etwas höhere Margen gewohnt. Das heißt, zum Glück sind die also sind die Fachhändler vertrauen uns und merken dann, hey, es funktioniert so gut, lieber verkaufe ich dann, wenn ich dann halt 10 Horl verkaufe statt, keine Ahnung, einen Schleifstein, der halt eine viel bessere Marge hat vielleicht, funktioniert es. Und es passt halt, wie gesagt, nur diese eine Marge rein. Das heißt, wenn jetzt ein, wenn du jetzt irgendein Produkt hast, das wird ja auch mit einem Distributor in ein anderes Land verschifft. Das heißt, hier verdient in der Regel nochmal jemand mit. Das ist in der Regel in eigentlich allen Exportprodukten mit einbepreist. Und bei uns ist es halt so, dass wir, ob es jetzt Deutschland ist, ob es Frankreich ist, ob es England ist, ob es Spanien ist, gehen wir mit festangestellten Vertrieblern, die von Freiburg aus starten, fliegen, fahren wir nach Italien, nach Spanien, wie auch immer, also und betreuen die Leute halt persönlich. Und für diese Kalkulation kommt dieser Preis raus und da bleibt für den Geldspeicher nichts übrig, sondern mit dem Gewinn wird das Wachstum der Firma finanziert. Also es kommt am Ende wieder in den Kreislauf.
Also musst du noch arbeiten.
Ja, klar. Ja, klar.
Nee, was ich mir überlege.
Ist es eine zufriedenstellende Antwort für die Community?
Ich glaube, die ist zu lang, aber die Leute können sich was rausziehen und ich glaube, ich kann noch was ergänzen, denn wenn ich ihr wärt, würde ich es teurer machen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, ich glaube, also ich habe, also rein aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, ihr verkauft ihr ein Produkt, was ich ja nie wieder kaufen muss. Das ist ja ein Produkt für die Ewigkeit. Also ich hatte mal, als ich noch Makler war, eine Kundin, die hatte einen großen Pflanzenhof. Irgendwann bin ich zu ihr gefahren, die hat mehrere Häuser und die hat sie verkaufen wollen. Und die hat gesagt, Herr Ammann, passen Sie auf, ich habe hier 2000 Pflanzen, die wurden mir falsch angeliefert, die sind winterfest. Bedienen Sie sich, ansonsten schmeißen wir sie weg. Da meinte ich, warum wollen Sie den wegschmeißen? Naja, weil sie winterfest sind. Sprich, die Leute, die pflanzen und kaufen nächstes Jahr keine neuen mehr. Sprich, die will natürlich eine Pflanze mit einem Selbstzerstörungsmodus. Ähnlich wie jetzt ein iPhone. Für ein iPhone zahlen die Leute über 1000 Euro. Und ich weiß jetzt schon, dass ich in 2 Jahren spätestens eigentlich das neuere iPhone brauche, weil sonst bin ich vor allem als Creator oder Videoproduzent bin ich am Arsch. Aber wenn ich jetzt meinem Vater den Haul schenke, dann weiß ich genau, dass der in 20, 30 Jahren immer noch mit diesem Gerät arbeitet und ich brauche ihm nicht nochmal einzuschenken. Also hat man ja quasi für 160, ist alles 59, dabei bei 160? Ja. Alles, ja. Was ich brauche.
Ja.
Dann brauche ich ja das nur einmal zu investieren und das war's. Ich kann natürlich verstehen, dass das für, deswegen hatte ich auch mal, weiß nicht, ob das bis zu dir durchgedrungen ist, ich habe ja mal gefragt, ob es möglich ist für Koch-Azubis oder für irgendwie was zu organisieren, damit die günstiger da rankommen, weil die haben halt oftmals das Geld nicht. Oder junge Köche, vor allem in der Küche verdienst du halt einfach keine Knete. Mhm. Aber da muss man auch unterscheiden, wer hat da wirklich Bock drauf, wer nicht. Und ich glaube, gerade die es sehr dringend brauchen, die können sich vielleicht nicht leisten und andere oder müssen halt drauf sparen. Aber andererseits habe ich mir auch Wassersteine in der Kochausbildung gekauft und habe halt gespart und habe dafür am Ende auch 350 Euro was bezahlt, um halt meine ganzen Körnungen zu haben, die ich ja jetzt nicht mehr brauche. Ja. Deswegen ist so meine Aussage, ist es nicht unternehmerisch ein Schuss ins Knie, wenn man was erschafft, was ein Leben lang haltbar ist?
Also ich verstehe den Gedanken total und natürlich haben wir uns da auch schon Gedanken drüber gemacht. Aber wir haben ein Produktentwicklungsteam von 7 Leuten. Wir haben eine Forschung- und Entwicklungsabteilung, wo wir uns mit Körnungen, wo wir uns mit Kabinen auseinandersetzen, mit Schliffbildern auseinandersetzen, wo wir viel tiefer gehen, wo wir einfach glauben, da ist in der Branche und in der Szene einfach noch ganz, ganz, ganz viel möglich. Und vor allem können wir der Kanal sein, der die Sachen halt verständlich macht. Also das Wissen ist ja alles nicht neu. Und da habe ich einfach einen riesen Spaß dran, zu merken, so der Haul, du kriegst den in die Hand und hast irgendwie, dann geht den Leuten im besten Fall ein Licht auf, aber dieses Gefühl, was da entsteht, daraus können wir noch viel, viel mehr machen. Also die Leute werden immer mehr zur Anlaufstelle, die Leute wollen von uns eine Messerempfehlung. So, warum? Ne? Aber irgendwie vertrauen sie uns, weil sie irgendwie gemerkt haben.
Das war auch eine gute, war auch eine Frage aus der Community. Weil, ja? Was sind deine Lieblingsmesser und was würdest du empfehlen?
Ja, eben, weil dann so, ja, ihr müsst es ja wissen. Und das ist halt so ein bisschen, wir sind halt ein bisschen wie die Schweiz, so ein bisschen neutral. Wir arbeiten mit super vielen Messerherstellern zusammen. mit vielen Herstellern aus Solingen zum Beispiel auch. Und das heißt, die sind Fachhändler von uns. Und das war für uns auch so ein Riesenthema, wo ich halt dachte, boah, vielleicht wird da voll geblockt in Zukunft. Aber die waren super offen und haben mega Bock. Und teilweise sind wir das einzige Fremdprodukt in deren Sortiment. Teilweise sind wir sogar in der Anleitung, in der in der Messeranleitung, wenn das Messer verkauft wird, mit drin. Und das ist so ein bisschen das Thema, dass sich das langsam wirklich als Standard entwickelt und dass es gar nicht mehr so die Frage ist, wie schleifst du die Messer, sondern hast deine Messer heute schon gehorlt.
Weil das wäre immer noch der große Wunsch, dass dieses Wort sich durchsetzt.
Ja, ich wollte es mal platzieren. War es so offensichtlich?
Ich schreibe es einfach nochmal in die Shownotes und runter. Heult ihr schon? Habt ihr einen Werbeslogan eigentlich?
Kein Werbeslogan in dem Sinne. So
wie, schärfst du noch oder heulst du schon?
Ja, also bei in Bier.
Moment, der ist geschützt. Ich muss erst noch aushandeln, wie viel das kostet.
In Bierlaunen kommen halt ganz viele Schärfevergleiche, die halt für eine seriöse Brand nicht in Frage kommen.
Ja.
Oder Weinlaune.
Ja.
wir arbeiten auch noch so ein bisschen dran. Klar, was machen wir in Zukunft? Was könnte da für ein Claim stehen, der zu uns passt? Weil am Ende, ja, soll sich's auch entwickeln. Es soll ja nicht da stehen bleiben.
Aber ist es nicht limitiert? Ich meine, das Ding funktioniert ja schon.
Ja.
Also, wo soll denn die Reise hingehen?
Also, zum einen ist es, du kannst in Deutschland wahrscheinlich 1, 2, 3 Millionen Schleifer verkaufen. So schätze ich jetzt mal.
Und danach?
Und aber wir verkaufen ja schon europaweit.
Ja.
Wir verkaufen jetzt auch schon in die USA. USA hat super schnell wahnsinnig Fahrt aufgenommen. Und man merkt einfach das Produkt. Ja, also überall, wo, ich sag mal, jeder, der sich gern so ein bisschen um seine Messer kümmern möchte. Ne? Also es gibt die Leute, die sagen, ich werf sie weg, die sind zu günstig, dann hole ich mir danach wieder neue. Dann sage ich auch, hey, wenn du kein Problem hast, dann habe ich auch keine Lösung. Aber ansonsten braucht das irgendwie weltweit keinen Halt machen vor Kulinarik-Begeisterten, die ein bisschen sich um ihre Messer kümmern wollen.
Mhm. Du bist Geschäftsführer.
Genau, ich bin Geschäftsführer mit meiner Frau zusammen jetzt seit, ich glaube seit einem Jahr ist sie auch Mitgeschäftsführerin.
Mhm.
Und wir haben eigentlich in allen Bereichen Doppelspitzen installiert.
Und der Vater
klingt
ist, jetzt,
technisch,
ist jetzt, den hast du in die Rente geschickt? Oder?
Also mein Vater ist jetzt tatsächlich in offizieller Rente.
Glückwunsch.
Genau.
Ottmar war das, ne?
Genau, Ottmar.
Glückwunsch, Ottmar.
Genau, und hatte aber mehr zu tun als je zuvor und ist, glaube ich, auch glücklicher als je zuvor, würde ich mal eben so in den Mund legen. Weil er
hat sich auch verdient. Ich meine, wenn er jetzt noch arbeiten müsste, der arme Kerl, der hat es selber geschafft, hinterlässt noch sowas Großartiges und jetzt heißt es, komm Vater, gib Gas. Das wäre gemein.
Ist jetzt 67, hat halt war halt eben Konstruktionsleiter in einem großen Maschinenbauunternehmen und hat jetzt halt tolle Partner im Netzwerk, beziehungsweise auch eben Festangestellte, ein geiles Team, wo er halt eigentlich Impulsgeber ist. Und er geht halt mit einem Problem ins Bett und knackt die Nuss halt im Traum und wacht dann halt auf und sagt, hey, wir machen es jetzt so. Also das ist schon noch so ein bisschen die Magic, die da oft auch kommt.
Ein Wunder.
Total. Ja, und eben da brodelt es halt, da gibt es einiges zu tun.
Aber was macht er jetzt aktiv? Also ist es eine andere Firma oder ist er bei euch in der Entwicklung mit dabei?
Nee, klar, das Produktentwicklung, ja, absolut. Definitiv Produktentwicklung und natürlich so das Herz des Standorts. Wir haben ja 2 Standorte in Freiburg, weil es eng geworden ist. Und klar, das ist natürlich auch die Seele, wenn du Ottmar durch die Halle läuft. Muss sauber sein, die Kaffeemaschine.
Also richtig Bock auf Ruhestand hat er keinen.
Auf was?
Auf Ruhestand?
Nee, es ist doch das Schönste, wenn du was hast, was dich irgendwie glücklich macht und vor allem Leute um dich rum hast, die alle auf ein Ziel hinarbeiten und er da eine super wichtige Rolle spielt. Ich glaube, besser kannst du es nicht machen.
Nee, würde ich auch ganz genauso machen. Einfach auch nur ein bisschen Präsenz zeigen. Auch einfach mal hingehen, die Leute ablenken von der Arbeit. Einfach einen Kaffee trinken mit den
Leuten. Aber du willst nicht nur der Grüßonkel sein. Weißt du, so alle 2 Wochen mal durchlaufen und dann so, ne, Servus.
Ja.
Nee, es muss schon, also ist schon aktiv in den Meetings dabei und hat, aber hat halt nicht die Verpflichtung der Teamorganisation zum Beispiel. Da gibt es dann einen Produktentwicklungsleiter.
Ich würde mir das bei mir so vorstellen, ich würde dann quasi einfach mal reinschleichen in die Firma, mich vor hinten annähern und dann so ganz unangenehm die Schulter massieren und in den Bildschirm reingucken, was sie dann so machen.
Boah, ich hab das Bild schon im Kopf, ja. Da hat er sicher Bock drauf. Also Massage geht, er wird gern am Kopf gekrault, aber das Privileg steht eigentlich nur meiner Mutter zu.
Achso, ich dachte, ich merke mir das für unseren ersten Besuch. Das wäre wahrscheinlich sehr
eigenartig. Kennst du diese Spinnen, die so auf
den Kopf? Ja, die bringe ich einfach mit. Komm von hinten.
Und entspann dich,
mal. Wie sieht ein Tagesablauf bei dir aus? Was machst du? Wann stehst du auf?
Unterschiedlich. unterschiedlich. Also ich hatte so richtig, wenn ich wieder irgendein Buch gelesen habe, dann habe ich wieder eine Frühaufsteherphase, wo ich irgendwie um 6 am Start bin. Aber jetzt
aktuell. Warum? Weil du morgens dann liest?
Nein, weil du dann halt irgendeinen Mindset-Input bekommen hast, wo du denkst, fuck halt, die erfolgreichen Leute machen alle irgendwelchen abgefahrenen Scheiß und um 4 Uhr Sport und Ding und dann denkst, nee, das bin ich irgendwie nicht.
Nee, ich lasse es ganz schnell wieder.
Und ich bin um kurz vor 8 in der Regel im Büro und
Halt, du bist, ist deine Wohnung relativ nah zum Büro?
10 Minuten.
Wann stehst du auf, um 6 Uhr?
Nein, also ich dusche halt kurz, mach ein paar Liegestütze und dann fahre ich in die...
Liegestütze auch noch, das ist hängen geblieben von den Mindsettern.
Das mache ich schon länger, aber das ist nur so ein bisschen aus schlechtem Gewissen, weil es halt sonst kaum Sport gibt.
Ja.
Und dann fahre ich zuerst in die Halle, also in die Güterhalle, die ist im Güterbahnhof bei uns, weil das auf dem Weg liegt. Dann habe ich da meistens den Vormittag und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil neulich... wurden wir auch gefragt, so, hey, wo bist du meistens? Und der Clemens ist im Marketing bei uns und hat gesagt, ja, der Timo ist meistens drüben. Und ich sage immer, ich bin 50-50.
Und die Halle, die Güter, was ist denn die Güterhalle?
Die Güterhalle ist einfach der alte Güterbahnhof, da sind Mietflächen drin.
Ist euer Büro.
Da ist das Büro mit Produktentwicklung, da sind die Messejungs am Start.
Also da quasi ist Office, nicht die handwerklichen Sachen, sondern
das. Retouren werden da auch bearbeitet, das macht hauptsächlich meine Mom. Mhm. Klar, Produktentwicklung und Forschung und Entwicklung ist dort. Mhm. Und dann fahre ich rüber in den Tower. Also wir haben die Halle und den Tower. Den Tower hatten wir zuerst.
Wir nähern uns doch diesem Batcave an, diesem Batman.
Ja, wir haben so ein bisschen ein Wording dafür gebraucht. Ja. Weil sonst müssen wir immer den Straßennamen nennen oder so. Möchtest du in die Breisacher Straße? Nein, wir gehen in den Tower.
Verkauft sich auch besser.
Ja, und der ist für Freiburg West übrigens, ist der 6. Stock verdammt hoch und verdammt beeindruckend. Und du lachst wirklich ehrlich, herzhaft, das ist wirklich gemein. Ja. Also das ist wirklich, in Freiburg West ist der 6. Stock wirklich schick.
Wir können hier auch schwer nochmal in den 6. Stock hochgehen, wenn du magst. Ja. Fantastischer Blick über den Bedding.
Ja, reicht eigentlich. Ne? Und da haben wir einen schönen Ausblick und da ist eben Vertrieb, Kundensupport und Business Development ist auch dort. Meine Frau sitzt zum Beispiel auch dort, die zweite Seite der Geschäftsführung. Mhm. Was ich mache?
Ja, ich weiß es nämlich immer noch nicht.
Wieder elegant drumherum, gell?
Jetzt sind sie Liegestütz, duschen und hinfahren.
Ja, hinfahren. Du, es gibt natürlich gewisse Showfixes in der Produktentwicklung, wo halt, was wird die Woche gemacht, was wurde die Woche gemacht, dann gibt es Entscheidungen zu treffen. Genauso findet das im Marketing statt, genauso findet das auch in der Forschung und Entwicklung statt. Wir haben dann beispielsweise ein Lasermikroskop, wo wir halt super genau schneiden, Schleifwinkel anschauen. Übrigens super spannend, dass mit welchen Schleifwinkeln die Messer teilweise ausgeliefert werden und was teilweise kommuniziert wird. Ist super spannend.
Ich habe irgendwann gelernt, beispielsweise habe ich immer meine japanischen Messer, die jetzt hier nicht mehr hängen, aus werberechtlichen Gründen. Die meisten Messer, die auf Messen, ich habe mir die oftmals auf Messen gekauft, bei Ambiente, bei so in Frankfurt, da kommen die ganzen Japaner und verkaufen halt da wirklich ihre handgeschmiedeten Messer. Und
hast du direkt was abgestaubt?
Ja, darf man eigentlich nicht, aber ich habe immer vom Sensakan aus Frankfurt die Japaner mitgenommen und die haben
auch japanisch ausgehandelt. Hast du die Influencer-Karte gespielt, oder?
Da war ich noch kein Influencer, war ich Koch. Aber die Japaner-Karte und dann wurde quasi sich mehrfach verbeugt und irgendwas geschrien und geredet neben mir und dann wurde auf Senpai Tim, ich weiß nicht, wie man mich benannt hatte, und dann musste ich mich verbeugen und dann habe ich mein Messer bekommen, wenn ich den die richtige Summe hingelegt habe. Mhm. Und dann konntest du quasi das Messer irgendwie wegstecken und musstest gucken, dass du nicht kontrolliert wirst am Ausgang, weil eigentlich ist verboten, auf einem Messer zu verkaufen, also auf der Ambiente jetzt in dem Fall, weil es ja auch dann zollfrei und sowas ist. Ne? Und dann wurde mir aber erklärt, die meisten Messer, außer jetzt bei den Japanern, die sind echt nicht geschliffen, sprich allein in dem Verkauf schon nicht, weil es viel zu scharf wäre, weil viele auch damit rumhantieren, keine Ahnung echt? Haben. Und die, wenn die Messer gekauft haben, also es waren halt auch, das waren Cracks, sprich die sind quasi im Sensakan, nach jedem Dienst wurde quasi Messer geschliffen über einen Stein. Und das heißt, die haben Messer gekauft und erstmal eingeschliffen. Mhm. Obwohl normale Menschen, wenn sie Messer kaufen, ja sagen würden,
scharf.
Das ist scharf.
Ja.
War denn nicht scharf genug?
Ah, okay. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, dass man die dann nach dem Kaufen erstmal schleift. Ja. Aber
was meintest du mit, in welchem Winkel die geliefert werden?
Ja, halt teilweise, also wir haben halt durch diese Lasermikroskopie kannst du halt auf die Schneide fotografieren und dann kriegst du halt ein 3D-Modell und kannst halt ziemlich genau den, also das ist halt die aufwendige Art, es gibt ja auch einfachere Arten, den Winkel zu messen mit so einem Laserpointer und das ist halt ein bisschen ungenau. Das ist super spannend, weil wir ja auch ein bisschen, weil 15 und 20 Grad haben wir an der Schleiflehre und das ist ja auch so ein Thema, dass das ja vorher nie, oh ja, gern ein Schlückchen.
Noch ein Schlückchen, ja.
dass wir ja, das war ein Riesenschritt zu sagen, wir 15 und 20 reichen. Ne? Also vorher war das nicht so klar kommuniziert, dass es diese klare Winkelangaben gibt. Es gibt ja auch einstellbare Sachen. Wir haben gesagt, der Kunde muss es, also kann uns vertrauen, wir haben es ausprobiert.
Welcher Winkel ist für was? Ich muss jetzt einfach mal, weil du bist ja, ich meine, du bist ja der Vollprofi, wenn man jetzt gegenüber sitzt. Ich muss jetzt dich fragen, welchen Winkel nehme ich für was?
Man kann ganz viele, ganz einfache, konkrete Aussagen treffen, die immer noch mit einem A, wo immer noch ein Aber,
oder? Ja, ich verstehe.
Aber man kann sagen, dass 15 Grad ist natürlich eine filigranere Schärfe, 20 Grad eine stabilere Schärfe. Und eine filigrane Schärfe stehen natürlich japanischen Messern / kohlenstoffhaltigen Stählen / rostenden Stählen oder nicht ganz so rostträgen Stählen natürlich sehr gut. Wenn du auch immer nur einmal runtergedampft auf die Essenz, wenn du bei rostfreien Messern, also Messern, die in der Küche einfach ein bisschen umgänglicher sein sollen, die nicht sofort ausbrechen, die nicht sofort Rost ansetzen etc.
Ich würde mal sagen, die meisten deutschen Hersteller machen rostfreie Messer.
Genau. Das ist unter anderem oder überwiegend aufgrund von Chrom. Chrom hat deutlich größere Karbide, bitte nagel mich nicht fest. Ja. Deutlich größere, ich versuche es ganz einfach zu erklären.
Das
deutlich
klingt größere, gar nicht so, als ob es einfach erklärt wäre.
Also es hat deutlich größere Karbide, also stellt euch die Stahlstruktur ganz nah rangezoomt vor.
Ja.
Und wie Sandkörner. Und die Chromkarbide sind viel größer als die Kohlenstoffkarbide. Und wenn die Schneide jetzt vorne in Null endet und du das zu dünn schleifst, ja, dann bricht natürlich das Chromkarbid, das dicke Chromkarbid, das sieht dann aus wie ein Schweizer Käse und so kriegst du halt eine fein zackige Schneide hin. Das heißt, kohlenstoffhaltige Stähle, die Japaner, haben keine Chromkarbide und die haben ein viel feineres Stahlgefüge und können auch feiner ausgeschliffen werden.
Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, würde ich jetzt sagen, dass mit dem Material, mit dem Japaner Messer herstellen, die sind eher für den feineren Schliff gemacht, weil das stabiler ist, auch wenn es dünner oder schmaler geschliffen wird.
Exakt.
Währenddessen die rostfreien Messer von der Legierung, was immer da drin ist, die würden eher brechen, wenn man die zu dünn oder vielleicht zackiger werden, wodurch sie nicht mehr so scharf sind, wie man sie gerne hätte. Weil ein durchgehender, scharfer Grat, das ist quasi diese ganz dünne oder die oberste Stelle des Messers, die muss durchgehend sein und nicht verbogen nach links und rechts und dann hast du ein scharfes Messer. Deswegen der 20 Grad Winkel besser ist für die die deutschen typischen Messer.
Absolut, ist halt auch so ein bisschen don't make me think. Ne? Also du haust einfach die 20 Grad drauf, das Ding ist stabil, das Ding ist scharf.
Ja.
Du kannst damit nichts kaputt machen, auch kein Japaner. Es bleibt vielleicht dann etwas unter seinen Möglichkeiten. Wenn du ein 500-Euro japanisches Messer mit 20 Grad schleifst, dann bleibt es halt vielleicht ein bisschen unter seinen Schärfemöglichkeiten. Aber passieren tut nichts.
Wie oft muss man jetzt mit dem Roller da eigentlich langrollen, damit das Messer perfekt geschärft ist? Gibt es da eine Antwort?
Also, wenn wir jetzt uns auf der Messe treffen würden, würde ich erstmal fragen, was für Messer hast du? Wie sind die gepflegt? Wie sehen die aus?
Also, was für die Gegenfrage stellen.
Ist
auch mal eine Taktik.
Ich muss ja erstmal wissen, über welches Messer wir sprechen. Ne? Aber es gibt in der Regel, wie vorhin schon gesagt, beim ersten Mal dauert es ein bisschen länger. Das kann eine Minute dauern, wenn es sehr nah dran ist, kann aber auch 10 Minuten dauern, wenn es halt nicht sehr nah dran ist. Wenn du halt auf Teufel komm raus den feinen Winkel auf ein stabiles Messer aufzwingen möchtest, dann dauert es halt länger. Aber ich sage immer, schleif 5 Minuten initial und wenn es da nicht scharf ist, geh auf 20 Grad.
Aber 15 Minuten mit der Diamantschleife?
5 Minuten. Mit der Diamant.
Was habe ich gesagt? 15. Oh ja, Entschuldigung, das war viel zu lang. 5 Minuten mit der Diamantscheibe?
Ja.
Die ja eigentlich in recht
recht abrasiv ist.
Exakt, die Material abträgt.
Ja.
Und danach gehst du dann wie lange über die Keramikscheibe?
Die Keramik, je länger, desto feiner, aber es reichen eigentlich ein paar Bewegungen.
Okay. Weil das ist so ein Geschenk, wirklich, das kannst du Leuten einfach mitbringen und damit machst du also ich glaube, die meisten, denen ich ein Haul gebe, die mache ich wirklich eine sehr große Freude damit und die meisten verschwinden damit auch ganz schnell in der Küche und schärfen mal schnell 2-3 Messer und allein dieses Erfolgsgefühl, was halt sehr schnell kommt, was halt bei Wasserstahl nicht so der Fall ist oder auch beim Wettstahl trauen sich viele nicht ran, weil man nicht weiß, ist es richtig, ist es falsch, mache ich es eher kaputt oder nicht. Ihr nehmt ja eigentlich jede Person mit. Das heißt, jeder kann das Ding bedienen.
Absolut.
Und das ist das Fantastische daran, dass du quasi jedem so ein Erfolgsgefühl mitgeben kannst. Das finde ich klasse.
Das Ding ist halt, du hast ja vorher schon, es gab ja 1000 Möglichkeiten, ein Messer scharf zu machen.
Ja.
Es geht halt nur darum, dass wir das bestmögliche Ergebnis jetzt zugänglich gemacht haben ohne Übung. Also quasi ein Wasserstein-Ergebnis beispielsweise, was ja super fein ist. Das ist mit Sicherheit auch ein großer Aspekt für den Erfolg.
Kennst du das bei Instagram? Da kannst du manchmal, ich weiß nicht, wie versiert du bist im Social Media Game, aber da hast du manchmal, wenn du auf ein Profil gehst, kannst du so auf so einen Pfeil drücken und dann kommt unten drunter kommen so Vorschläge von ähnlichen Kanälen. Mhm. Und die Food Creator Bubble beispielsweise, die ist sehr klein. Und die Restaurant- und Gastro-Szene ist auch sehr klein. Gefühlt immer in der Bubble, in der man sich befindet, merkt man, dass alles ein Dorf ist und man kennt sich. Deine Bubble würde ich jetzt einfach mal als Unternehmer-Bubble darstellen. Wenn ich jetzt, oder vielleicht kannst du es mir beantworten, welche Unternehmen würdest du jetzt mit Hall beispielsweise so ähnlich auf einer Ebene, wenn ich jetzt bei dir auf den Pfeil drücken würde, aha, welche Unternehmen wären da mit drin? Bist du in Kontakt mit anderen Unternehmern? Tauscht man sich da aus?
Also ich sollte es wahrscheinlich mehr tun.
Machst du es nicht? Gar nicht?
Also ich komme, glaube ich, gerade so aus so einem Rush raus, wo wir haben die letzten 3-4 Jahre uns halt komplett auf uns fokussiert. Also und jetzt haben wir halt teilweise so ein paar Wachstumsthemen, wo man denkt, hey, fuck, das muss doch irgendjemand anderes auch schon mal gehabt haben, wo man dann denkt, so, ah, das wäre cool, da mal mit jemand drüber zu sprechen. Wie habt ihr da das Fulfillment gemacht oder wie habt ihr da, keine Ahnung, das Retourenmanagement gemacht oder wie auch immer. Aber ich würde mich da nach mehr Austausch aussprechen oder sehnen danach. Ja? Aber wir haben ganz viel in unserer Bubble einfach gelebt. Also ich habe da wenig mitbekommen, ehrlich gesagt. Bisschen regional natürlich, klar, welche Firmen da sowas machen. Aber ich habe da nie große Parallelen zu uns gesehen. Weil am Ende war es immer so, ja, okay, aber komm, wir machen es halt jetzt selber. Und dann machen wir halt die harte Tour und dann fangen wir halt komplett von vorne an und bauen es auf und versuchen es dann zu automatisieren. Und das hat uns, ja, das war eigentlich bisher ganz gut.
Also es gibt jetzt keine WhatsApp-Gruppe, in der die Inhaber von Snox, von Flörke oder, weiß ich nicht, Gorillas oder so drinstecken und man sagt, hey, was sind die neuesten Trends? Wie ist euer Mindset heute? Wo investiert ihr? Was geht ab, Leute?
Nee.
Ach, schade.
Nee, aber wenn jemand Bock auf Austausch hat, meldet euch gern.
Slidet einfach in die DMs. Schaut gerne vorbei. Auf jeden Fall auch auf der, ich verlinke auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt, dein privates Profil als Gast zu verlinken. Vielleicht mal einfach dein Profil plus Hall, dass die Leute wissen, was ist. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr diesen Podcast auch gerne mal bewerten, denn das ist sehr, sehr wichtig. Da geht ihr einfach auf Spotify, drückt da mal auf die Sternebewertung und lasst natürlich beste Bewertung da. Und guckt auch gerne mal auf YouTube vorbei, denn das Ganze hier findet ja auch in videografischer Sicht statt. Sprich, ihr könnt hier zugucken, wie wir reden und uns versuchen, diese sehr kohlenhydratereiche Speise, während der andere spricht, in den Mund zu stecken, relativ schnell, was auch ganz lustig ist. Übrigens haben wir auch noch Baklava. Hast du schon mal Baklava gegessen?
Ja. Ich würde es ganz kurz... Mal kurz aufmachen. Probieren wir das mal noch.
Weil hier im Wedding muss ja Baklava ja super sein. So, ich meine, das ist jetzt auch nicht gut.
Einfach so
ja.
Abbeißen.
Nee, komplett rein. Muss. Ja.
Komm hier, jetzt kommt hier der Freiburger aus der Kleinstadt hoch, ne? Und dem stecken wir erstmal so ein Baklava quer in den Hals.
Ja, das führt auch direkt zu Diabetes, glaube ich, weil das ist sehr, sehr süß. Baklava, also ich meine, es gibt natürlich hier in Berlin Läden, die dafür bekannt sind, da muss man Baklava, ist gut, aber man kann oftmals nur eins essen. Aber das ist dann gar köstlich.
Reicht ja auch, ja. Sehr gut.
Oh ja.
Knusprig. Nicht zu süß, aber schon Nachtisch, oder? Also.
Ja, das ist, bin ich sogar eine ganze Mahlzeit. Damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Die da heißt
Shrimply the Best.
Bei Shrimply the Best geht es darum, dass ich zu dir nach Hause gehe und öffne den Kühlschrank und ich finde da drin 3 Zutaten. Sprich, welche 3 Zutaten müssen bei dir immer zu Hause sein, damit du dich wohlfühlst?
Unser Kühlschrank sieht grauenvoll aus. Wir haben alles verbannt, was vergeht. Also es ist halt verdammt wenig drin. Also wir haben 2 Kühlschränke, einen Getränkekühlschrank, der ist immer voll. Da werden wir uns schnell einig.
Ja.
Beim Essen wir kaufen immer so à la Minute ein eigentlich, wenn wir irgendwie Bock haben. Wir haben einen richtig, richtig guten, großen Edeka nebendran mit einer mega Fischtheke und so weiter. Und da holen wir, wenn wir Bock haben zu kochen oder zu grillen, dann kaufen wir direkt ein. Das heißt, wenn du jetzt an den Kühlschrank gehst, ja, wir wollen es ja realistisch halten, ja, dann werden wir nicht richtig satt.
Aber welche Produkte sind trotzdem drin? Vielleicht die Sachen, die du dann verwendest. Ja. Ich hatte mal eine lange Aioli-Phase und ich liebe diese im gelben Topf, diese Aioli. Das ist für mich die einzig wahre Aioli. Mhm. Kennst du die? So ein kleiner gelber Topf,
ja, klar,
die ist perfekt für alles.
Ja, stimmt. Also Frühlingszwiebeln sind auf jeden Fall immer drin.
Ja. Wahrscheinlich da, wo schon so 2-3 Stangen langsam so welk werden. Ne?
Ja, also die halten besser als gedacht. In diesem Fresh Fruit Fach irgendwie geht es ganz gut. Ich bin immer überrascht, wenn ich zurückkomme von irgendwo, dann so, die Frühlingszwiebeln gehen noch, ein bisschen Weißwein und irgendwie ein paar Zwiebeln findest du immer, ein bisschen Knoblauch findest du immer und das ist immer der Start für alles für mich
in der Pfanne so. Ja. Was auch gut sein soll, ist diese Frühlingszwiebel in ein Glas Wasser zu stecken, weil da ist ja eine Wurzel unten dran. Ginge.
Und die halten dann auch noch ein bisschen. Aber dann werden die so groß, sehen aus wie ein Porree und dann.
Und irgendwann schimmeln sie auch. Ja. Muss das Wasser wechseln.
Ja. Die schmecken nicht mehr so geil, wenn die dicker sind auch.
Ja, ich weiß es nicht. Also ist.
Weil ich finde es immer ein bisschen abschreckend. Wenn die nicht so fein dünn sind, dann sehen die nicht so jungfräulich aus.
Das stimmt.
Und nee, aber so für die Basis findet man immer alles. Irgendwie eine Brühe kriegen wir hin. Und keine Ahnung, eine scharfe Soße. Limetten sind immer da, weil ich immer gern auf fast alles. Ich bin so ein Säure-Typ, ich liebe das. Ich mache fast Majorie kotzt, als wenn ich irgendwie koche, sagt immer, mach's nicht so säurig. Und aber ich mache überall und so jedes dritte Mal habe ich irgendwie Glück und schmeckt geil. Bisschen Limettenabrieb oder Zitronenabrieb auf die. Ja.
Sehr gut.
Aber ja, das reicht immer noch nicht zum Sattwerden. Ne? Bisschen TK, bisschen Spinat im TK ist auf jeden Fall am Start. Aber ansonsten unspektakulär. Müsste ich einkaufen gehen. Ja.
Bei der scharfen Soße geht es in Richtung Sriracha oder mehr so Tabasco?
Ich habe zwei scharfe Soßen. Eins ist einfach, weil es der Inhaltsstoff von einem meiner Lieblingsgerichte ist, das Sambal Oleg.
Weißt du, ob du die kennst?
Sehr gut. Ja. Und das andere ist tatsächlich von Freunden von mir, die Mary on a Cross Soße.
Sagt mir gar nichts, aber.
Ist ein Song von Ghost, haben eigentlich eine Band und haben eine Chili-Soße gemacht, richtig geil. Ein kostarikanisches Rezept von der Anna. Shoutout hier an der Stelle.
Grüße gehen raus.
Könnt ihr auf Insta anschauen, Mary on a Cross. Und sind rohe Chilis und dann pasteurisiert. Und sieht so ein bisschen gelb aus, mega geiles Aroma. Und mit denen mache ich immer gern Toppings. Sambal Oleg und Mary on a Cross.
Ich finde, da war genug dabei, was wir einloggen können. Vor allem war auch was anderes dabei. Die meisten antworten meistens, ich glaube, Eier, Butter und Speck ist, glaube ich, sehr, sehr gerne gesehen. Aber
ich weiß nicht, ob ich mich da so in die Nesseln setze, aber so, ich teste gerade viele so Fleischersatzprodukte und hatte da auch irgendwann mal so diesen Ex-Rügenwalder CEO in einem Podcast gehört.
Und ist er nicht mehr drin?
Nee, ich glaube, das hat er erzählt im Podcast, dass der, glaube einige Jahre, und der hat so ein bisschen die Geschichte von diesen Fleischersatzprodukten irgendwie erzählt und habe das mal ausprobiert. Und ich lege mal so eine Salami drauf oder mal so eine Liona mit Pfeffer und so weiter. Ja. Und das finde ich irgendwie eine geile Alternative, weil ich bin nicht mehr so auf den Fleischbollen. Da hatte ich so meine Grillzeit mit Dry-Aged-Kühlschrank und so weiter, wo ich mich dann irgendwann ein bisschen satt gesehen habe dran. Deswegen, da teste ich, sowas kann man auch noch finden, wenn man in der richtigen Woche kommt.
Habe ich auch. Aber ich versuche auf Wurst beim Frühstück zu verzichten, weil ich es einfach reduzieren möchte. Und ich finde, dass da diese Mortadella sehr, sehr lecker ist von eben der genannten Marke. Aber ich höre auch dann immer wieder von irgendwelchen, weiß nicht, Gegenspielern, die sagen, dass die Zutatenliste viel zu lang ist für solche Dinge und ob das dann gesund ist oder nicht. Aber es gibt auch ganz viel, wo relativ wenig drin ist oder fast gar nichts. Aber du bist Flexitarier oder?
Ich habe da jetzt noch keine Bezeichnung gesucht. Ich gönne mir das, worauf ich Bock habe. Ja. Wenn das bei meinem Lieblingsitaliener mal ein mega geiler Schinken ist, dann nehme ich da auch mal eine Scheibe.
Ja.
Am Anfang war es eher so ein Geschmackschange. Also ich hatte mit dem mit dem Dry-Age-Kühlschrank so, dass ich dann irgendwann wochenlang auf mein Fleisch...
Eigentlich Dry-Age-Kühlschrank bei genau. Mir in der Wohnung?
Ja, das, ich habe da drauf geschaut wie auf den Fernseher. Also das war, ist herrlich gewesen.
Hast du dem Fleisch quasi beim Gammeln zugeschaut?
Oder sozusagen, beim Alter? Beim Reifen. Beim Trockenreifen. Nee, und dann gewöhnst du dir so an, ja, jetzt brauche ich kein Fleisch essen gehen, weil in 2 Wochen ist mein Fleisch fertig. Und dann habe ich halt ein paar Wochen nur geiles Fleisch, das ich selbst
gereift. Wo kommt denn das Interesse her für Fleischreifen? Hast du dann...
Vom Grillen. Einfach, ich grill mega gern. Ich grill super viel. Ich grill jetzt immer weniger Fleisch natürlich. Ja. Aber ich grill total gern auch für Leute ihr Fleisch. Ich bin voll der Garpunkt-Typ. Ich bin so der... hab so eine Feuerplatte im Garten und einen Gasgrill und mach da immer mega gern so ein Happening draus.
Ist diese Feuerplatte, gibt es da einen bestimmten Namen für? Ist das dieser Grill, wo so eine Tonne ist und oben drüber ist so diese Metallplatte?
Genau, O4 ist so O4. Das der Urtyp wahrscheinlich davon, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich sehe es immer bei einem Bekannten von mir, bei der Grilltyp heißt der. Yannick, Grüße geht raus, Happy Birthday zum Geburtstag, du hattest vorgestern irgendwann dann. Und der grillt auch immer auf dieser Platte, die sieht sehr, sehr geil aus, weil sieht auch aus, als ob man sehr lange braucht, um die erstmal anzufeuern, ja, bis sie richtig heiß ist.
Aber das ist ja geil. Also das ist so das neue Raclette für mich. Also du gehst halt nur raus, stehst halt mit den Leuten rum, jeder hat die Spachtel, du machst dir, keine Ahnung, Burger drauf, jeder spachtelt sich sein Zeug selber zusammen. Du kannst, keine Ahnung, so Schalotten klein schneiden, so einen halben Ring machen und dann ein Ei reinschlagen, weil das läuft da sonst ins Feuer rein, ne? Und da kannst du halt, du belagerst diesen Grill mit Zeug, du kannst dafür 20 Leute gleichzeitig grillen, das ist mega.
Geil, weil ich wollte jetzt diesen Grillvergleich machen. Ich habe jetzt 3 für diesen Tischgrills bestellt, einfach um mal durchzutesten, was man empfehlen kann am Ende. Und was ich halt immer so schade finde, ist, wenn du irgendwo grillen gehst, dann ist immer nur einer. Der steht am Grill, an der anderen eine schöne Zeit, so ungefähr. Aber einer ist aber meistens der steht da richtig ein, der brennt dafür, wortwörtlich, der will da auch stehen. Aber was ich halt geiler finde, was in ganz vielen Kulturen vergangen gäbe ist, dass die Leute zusammen an einem Tisch kommen und da zusammen das Essen machen. Und deswegen finde ich diese Konro oder was Sicherien-Grills so geil, wo du am Tisch sitzt und du bereitest halt erstmal zusammen das Essen vor und dann kann halt jeder seinen Scheiß da machen. So.
Ja, nicht alles auf einen Teller und alle gleichzeitig dann so guten Appetit.
Ja, genau.
Sondern so erstmal so, ey, hier ist das Gemüse, jeder nimmt sich was in die Hand und man fängt so ein bisschen an und macht halt, wenn man die Zeit hat, ne? Aber so einen Samstagnachmittag irgendwie ein bisschen früher, ein bisschen Daydrinking-mäßig in den Samstag reinschauen, so einen schönen Vino vom Toni. Und und dann groovt sich das auch irgendwie locker ein. Also das ist schon ein Lifestyle auch, finde ich.
Und jeder kriegt auch so ein Verständnis fürs Kochen und fürs Garen. Ne? Sprich, du weißt ja, also wenn du es halt selber machst, dann kannst du ja selber sagen, wie ich meinen Pilz gerne hätte, kannst irgendwie einschätzen, wie lange braucht die Garnele, wie lange braucht das Stück Fleisch.
Ja, ja.
Das heißt, man bekommt schon so ein grundlegendes Verständnis für Essen. Wenn du es von Kind auf machst, dann hast du ja eine Ahnung, wie Garzeiten funktionieren
beispielsweise. Voll.
Also man muss auch den educational, also den lehrreichen Aspekt hier ransehen.
Ja, und willst du jetzt einen Tischgrill für Indoor oder für Outdoor oder wie?
Ich würde einfach die Rauchmelder abschrauben
und gucken. Decke ist ja hoch genug, oder?
Und gucken, wann ich langsam einschlafe. Nee, ich habe jetzt ja endlich mal, ich bin ja ein bisschen rausgezogen, ich habe einen Garten jetzt, Gott sei Dank, und ich werde das draußen drehen, weil ich habe aber auch gestern, ich glaube, für Indoor brauchst du Gas, ne? Also das wäre, glaube ich, schwierig, hier mit Holzkohle zu grillen.
Ja, es gibt, glaube ich, so Grills, die halt kaum Rauchentwicklung haben.
Liegt aber an der Kohle, dieser japanischen oder whatever das ist. Das
ist nicht dieser Lotus-Grill oder so. Schon mal, ich weiß gar nicht, ich bin da nicht ganz so im
Thema.
Ich auch nicht. Ich bin da so im Garten. Also ich bin wieder vom Gas so richtig zum Rustikalen. Ich mache einen großen Holzturm, zünd den an, warte 2 Stunden, bis alles brutzelt und dann mit der Ölkanne drüber gehen und so. Das ist schon geil.
Auch so ohne Grillen? Einfach mal irgendwas anzünden, so ein Holzkohlestapel? Ja, also,
egal wo ich bin, ein Feuerchen muss man schon machen. Ja. Wenn wir auf irgendeine Hütte gehen, es ist schon so.
Zum Geschäftstermin einfach mal irgendwas anzünden. Warum denn auch nicht?
Ja, wenn man so ein bisschen unterwegs ist. Ja.
Aber ich auch. Ich finde diesen Holzkohlegeschmack sehr, sehr geil. Wie gesagt, wir waren jetzt in Düsseldorf und da ist halt diese gibt ja ein japanisches Viertel dort. Mhm. Und vieles ist ja quasi vorgegart, mariniert. Marinieren zersetzt ja Fleisch und dann brauchst du nicht mehr so viel Hitze oder so viel Garzeit. Und dann wird es eigentlich nur noch gefinisht auf diesen kleinen Holzkohlegrills, die nicht viel Rauch entwickeln, sehr beständig die Hitze halten, aber es gibt einen ganz eigenen Flavor und das ist so geil. Und ich finde, das kommt bei ganz vielen Methoden zu grillen nicht so rüber, aber das, gut, da habe ich mich jetzt ein bisschen drauf. Das ist jetzt so meine nächste Passion hoffentlich.
Ich glaube, man muss sich, wie beim Wein, da muss man sich durchgrillen, durchtrinken. Also ich glaube, es bringt nichts, halt ein paar Videos zu schauen und dann ist einfach so, dann weiß ich es. Und dann du musst durchlebt haben. Ja. Und dann ist es auch deine Erfahrung und dann kannst du auch dafür stehen. So, ne?
Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also das heißt, du bist vom Grillen, wieso bist du denn kein Grill-Influencer geworden?
Das will doch keiner sehen, oder? Also es gibt es halt auch schon. Also
ja, pro Stadt ein, so ungefähr, aber das funktioniert trotzdem.
Ja.
Und Grill-Community?
Rebecca, wenn ich bei dir ein Praktikum machen kann?
Ja. Willst du dann immer irgendwie extra hier hochfahren für Drehtage? Dann
treffen wir uns in der Mitte.
Ja. Und
wenn dir der Schwarzwald so gut gefällt.
Dann ziehe ich hin, meinst du?
Ja. Mhm. Münstertal bei der Wiki, wenn sie dir einen Daueraufenthalt gewährt.
Das können wir machen. Ja, klar. Da kann ich da, ja. Also wenn ich quasi bei Wiki wohnen kann, wie Udo Lindenberg im Atlantik-Hotel, dann also auch mit Free Drinks und sowas. Und ab und zu schlurfe ich in die Küche und hole mir meine Cornflakes da raus.
Du musst dann, nicht mal mehr selber die Messer schleifen. Dann, Timo!
Dann würde ich bei dir vorbeikommen und ein paar Videos drehen. Das finde ich gut. Dass wir da Wiki einfach kurz abholen. Du kannst ja auch kurz anrufen, wenn du magst, und dass wir das abklären. Und dann haben wir doch die Kiste safe.
Gut, gucken wir mal, was. Ich habe gerade die Zimmerpreise nicht im Kopf, aber das können wir uns mal anschauen.
Was wir da machen können. Wo geht die Reise hin, Timo? Also, wo soll Hall noch hin? Oder was erwartet uns jetzt als nächstes?
Also, wir haben erstmal einen Riesenspaß an dem, was wir machen. Für mich ist es vielleicht anknüpfend an vorher, also ich habe keine klassischen Geschäftsführertätigkeiten, das macht eben Marjo. Also Jo Fix mit jedem Teamlead etc. Und ich bin noch im Marketing und in der Produktentwicklung stark, aber halt so ein bisschen eben, fühlt es sich nach Hall an? Fühlt sich die Firma noch nach Hall an? Müssen wir welche Schritte für die Zukunft könnten uns stehen? Welche Kooperationen könnten uns stehen? Jetzt, keine Ahnung, es ist immer wieder so, kooperieren wir jetzt mit einem Messerhersteller offensiv, schließen wir dann die anderen aus? Das sind so Bauchentscheidungen, und für die ich mich total verantwortlich sehe, wo eigentlich ganz oft faktische Argumente einfach dafür sprechen, beispielsweise aus wirtschaftlichen Gründen. Und das ist bei uns immer so das Thema Brand versus Performance.
Ist die Messerbranche bissig?
Inwiefern?
Also es gibt ja, dass sie dann sagen, weiß ich nicht, dass viel geredet wird, getuschelt wird hinterm Rücken, dass, ich meine, die machen Messer, weißt du? Das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann mal ganz schnell sagen, alles klar, abservieren den Kerl. Oder irgendwie, der hat sich mit dem Falschen eingelassen. Mafiös quasi. Mhm. Weil das ist ja eine Branche, da kriegt man ja als Normalverbraucher nicht viel von den Leuten hinter dem Messer mit.
Ja.
Die Messer sind da, aber wie ist die Branche drauf? Sind die cool? Sind die okay? Sind die alt? Sind die was ist da los?
Also die ich kennengelernt habe, sind ein paar Brands jetzt. Also ich habe von Wüsthof Leute kennengelernt, ich habe von Victorinox Leute kennengelernt, von Böker, auch von Zwilling, von WMF auf der Ambiente, wo du vorhin gemeint hast, trifft man viele Leute, von Herder, Nesmuk, Puma, eigentlich Felix, alle. Und
Puma macht Messer?
Puma.
Also Puma, die Klamottenmarke?
Nee, gibt Puma Knives.
Achso, weil Knives. Porsche der auch.
Glaub nicht, dass das zusammen, das wäre geil.
Ja.
Nachher ist es so.
Vielleicht. Kann ja sein. Weil sonst würde ich ja sagen, ich würde da als Puma.
Das wäre
ja
mega, wenn sich das claimen. Etabliert hätte. So wie Peugeot Pfeffermühle.
Exakt. Fantastisch.
Michelin.
Reifen und auch Sternerestaurants.
Ja. Auf jeden Fall, die ich kennengelernt habe, mega cool. Und natürlich, die Branche macht halt das, was sie tut. Wahrscheinlich einfach schon, ja, wie wir wissen, schon sehr lange. Mhm. Und für mich war es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, halt völlig unklar, ob da eine Abwehrhaltung aufkommt. Aber wir haben da grundsätzlich offene Arme gesehen. Und das macht halt Bock. Und wenn du, um auf die Frage zurückzukommen, wo es hingeht, in der Rolle fühl ich persönlich mich auch total wohl, dass wir irgendwie gucken, jetzt ist Hall halt jetzt hat Hall ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt haben wir ein erfolgreiches Produkt installiert. Wir arbeiten natürlich auch an der Zukunft, was Produkte angeht. Aber was mich noch viel mehr interessiert, ist so dieses, wie können wir dieses Netzwerk jetzt, wir haben ja einen Haufen Köche, die einfach ganz natürlich mit uns sympathisieren, einen Haufen Messermarken. Das ist ja nicht nur in Solingen und in Deutschland, das ist ja in Frankreich, in La Guiole zum Beispiel. Also La Guiole ist ja auch eine Stadt, ja, wie Solingen. Ja.
Was meinst du, ist eine Stadt?
La Guiole ist eine Stadt, ja.
Die haben ihre Messe nach der Stadt benannt?
Ja, genauso wie Solinger Messer.
Aber Solinger Messer ist ja quasi ein Qualitätsmerkmal. Also ist ja, aber die Marken heißen ja nochmal unterschiedlich. La Guiole ist ja La Guiole.
Genau, ich kriege natürlich nicht alle aufgezählt, aber es gibt La Guiole Tradition, es gibt La Guiole Aubrac, es gibt Forge de La Guiole, es gibt viele verschiedene La Guiole Messer.
Aber
aus der Stadt. die genau diese Form fertigen mit der Biene drauf etc. Die Biene ist auch
verschiedene mal, Firmen.
Ja.
Ach was, das wusste ich nicht.
Du musst auf die Schneide schauen, da steht dann genau der Hersteller drauf.
Ich sehe immer nur Lagioil, die Biene.
Ja.
Und
es ist nicht das, und das ist echt krass, genauso die Franzosen denken auch, es gibt das Solinger Messer und die Solinger Messermarke.
Mm.
Ja. Und so denken die Deutschen auch über Lagioil. Aber wir waren dort, da gibt es auch tolle Knife Maker und geile Brands.
Der Podcast für Völkerverständigung. Wir lernen einiges. Wirklich sehr gut, ich wusste ich nicht.
Und diese Synergieeffekte wollen wir halt gerne, möchte ich halt gerne nutzen irgendwie. Ich finde das, was OMR da mit dem Festival macht, mega krass. Da bin ich jetzt, gehe ich jetzt hin, genau, mit ein paar Leuten von uns.
Hast du noch ein Ticket?
Clemens hat eins besorgt irgendwie. Wir können mal fragen. Vielleicht, wenn ihr das hier hört, der Tim braucht ein Ticket. Ich glaube, das geht klar.
Wer ist denn Clemens? Ist es der Podcaster aus dem anderen Podcast?
Nee, der Clemens ist bei uns Digital Marketing Director.
Ah.
Und der hat uns die Tickets besorgt. Aber ich glaube, vielleicht hört ja auch jemand von OMR zu. Und lässt dem Tim eins zukommen.
Fände ich gut.
Bist du nicht eingeladen worden?
Doch, ich bin gerade in Gesprächen.
Ja, also.
Weil die haben wohl einen eigenen Food-Bereich, den sie aufbauen. Und ich habe gesagt, ich will keinen eigenen Talk haben, weil ich glaube, ich gerade nicht derjenige bin, der die Redezeit braucht. Ich glaube, da haben einige Leute mehr Botschaften gerade zu senden, ob es jetzt auf Nachhaltigkeit ist oder sonst irgendwas. Aber ich würde mit ins Plenum gehen zum Reden. Und die sind aber wohl gerade sehr kurzfristig dran, weil OMR gesagt hat, wir wollen einen Food-Bereich machen. Das wird, glaube ich, moderiert von Sebastian Merget, der gerade eigentlich alles moderiert, was mit Food zu tun hat. Und wir gucken jetzt gerade, was wir machen können, ob da irgendwas machbar ist. Aber ich bin auch gerade sehr, sehr beruhigt, wenn ich nicht umherreisen muss, sondern eigentlich mal so ein bisschen Büro, ein bisschen Video drehen, ein bisschen eigene Formate mit dem Team mache, weil dieses Hin und Her, das hole ich echt raus aus dem Alltag.
Hat sich viel Administratives angestaut bei dir?
Ja, hatte es, weil ich halt nach diesem Phantasialand auch direkt wieder krank geworden bin. Und irgendwann hat mich dann Sarah angerufen und hat gemeint, du, wir müssen jetzt wirklich mal über die Sachen drüber gucken, was hier passiert. Aber es ist auch einfach so, dass ich halt auch selber noch viel schneide, selber drehe. Sprich, da bist du halt dann erstmal, also wir haben 2 Drehtage so in der Woche, dann habe ich selber noch einen Schnitttag und dann bleiben halt nicht mehr viele Tage über. Und dann gehst du ja nochmal mit jedem, der hier irgendwie mitarbeitet, an der Website wird gearbeitet. Das wird, es gibt gerade 3 Cutter, die da mit an verschiedenen Projekten arbeiten. Es gibt klar Gespräche mit Marken, Gespräche mit Konzepten. Es entsteht gerade noch ein Konzept für ein Buch. Also es passiert halt viel.
Geil.
Und die Woche ist zu kurz.
Und du brauchst Leute.
Und ich brauche Leute.
Ja, aber keiner aus Freiburg, bitte?
Nee, also wirklich nicht. Ich brauche Leute, die hier mit vor Ort sind. Ich bin noch überlegen, wie ich das mache. Aber auch allein das Kümmern um diese Leute kriege ich gerade nicht so hin, weil die Zeit nicht da ist. Und es ist jetzt nicht so, dass ich will wirklich, dass viele Menschen daran beteiligt sind, weil ich glaube, wir machen schöne Sachen. Und ach so, vielleicht gibt es die Möglichkeit, ihr studiert gerade irgendwas im Marketing hier oben in Berlin und ihr braucht ein Praktikum. Das ist selbstverständlich bezahlt. Ich hasse sowas, wenn Leute nicht bezahlt werden. Das ist für mich modernes Sklaventum, wenn es um Praktikanten oder PraktikantInnen geht. Das geht nicht. Aber wenn ihr eine coole Idee braucht, wir machen hier Vertrieb, wir machen hier Marketing, wir machen Food, wir machen Fotografie, wir machen Video, wir machen Videoproduktion. Gibt, glaube ich, viele Bereiche, die man reinschauen können. Wir würden einen Platz zur Verfügung stellen und ab wann es losgeht, weiß ich nicht, aber es kann sein.
Zeitraum?
Ist mir egal.
Dauerhaft.
Ab einem Monat mit Aussicht auf Festanstellung und es gibt jetzt keinen Kicker oder so, den ich euch anbieten kann, aber wir gehen viel essen und wir fahren viel weg und ihr trefft viele anderen tollen Creator oder Leute, die hier mit im Podcast sitzen.
Habt ihr Obst und Kaffee kostenlos und Hansefit?
Also ich habe hier free Wi-Fi. Wir würden vielleicht überlegen, einen Flipper hier reinzustellen. Und klar kann man nach der Arbeit gerne noch länger bleiben, um im Team ein Bierchen zu trinken, wenn man das aber am Arbeitsplatz macht.
Ja, also in der Arbeitszeit wäre wichtig, dass man das in der Arbeitszeit.
Selbstverständlich. Nee, ich glaube, ich bin der beste Arbeitgeber, weil ich habe halt auch selber ganz wenig Bock, dass jemand irgendwo ist. Sprich, jeder kann überall arbeiten, wo er ist. Und auch wann er will, ich vertraue da den Leuten. Am Ende muss halt die Arbeit gemacht sein, die man besprochen hat.
Ich glaube, mit dem Spirit findest du da die richtigen Leute.
Ist auch wichtig, dass ihr das richtige Mindset habt. Mindsetten ist heutzutage ein Wort, das
versuche ich. Das ist auch schon inflationär.
Ne? Ja, natürlich. Also,
seit der Böhmermann-Nummer, ne?
Also. Auch das. Und Sebastian El Hotzo, vielleicht kennst du den, der wohnt ja hier recht nah. Der hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. Liebe Grüße gehen raus, Sebastian, mit dem Titel Mindset, in dem er sich auch.
Jetzt habe ich Böhmermann vor Augen.
Na gut, El Hotzo schreibt ja für Böhmermann.
Ah, okay.
Ja, von daher ist das da, glaube ich, könnte sogar aus seiner Feder gekommen sein, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Wir haben noch eine Kategorie für dich. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du dich darauf vorbereitet hast oder nicht, ob es dir gesagt wurde, weil ich habe versucht, den Kontakt so gering wie möglich zu halten, damit ich dir Fragen stellen kann, die quasi jeder so hat, und ich will nicht voreingenommen sein. Und deswegen hoffe ich einfach, dass du vielleicht was hast, was du teilen kannst. Denn die nächste Kategorie heißt
die Spezialität des Hauses.
Mhm. Darauf habe ich mich wirklich vorbereitet.
Ja.
Aber es ist mir super schnell eingefallen, nur ich hätte es wahrscheinlich nicht aus dem FF aufzählen können, was genau rein muss.
Genau, ein Rezept von dir, lieber Timo. Was würdest du ganz gerne teilen wollen?
Ich feiere die, also ist keins von mir, ist eins von Hans-Jörg Dattler. Nach eigenen Aussagen 2x40, also das ist über 80, in Freiburg ein Restaurant auf dem Schlossberg oben, wunderschön. Und der macht ich nenne sie die Dattler Garnelen. Das sind, ich glaube, Don Alfredo heißen die. Und dafür ist die Sambal Oleg in meinem Kühlschrank.
Aha, das heißt, du nimmst die Garnelen, pulst sie wahrscheinlich und marinierst die komplett in Sambal Oleg?
Nee, es läuft so ab, also laut Kochbuch vom Hans-Jörg,
ja,
ist folgendermaßen, dass du die Garnelen, also klar, sind geschält und dann Zitronensauce, also Zitronensaft und Worcestersoße kurz nass machen, dann in Mehl. Und dann aber ganz gut wieder abklopfen, damit nicht viel dranhängt, nur so ein bisschen.
Ja.
Und dann Schalotten und Knoblauch schneiden.
Und die Garnelen sind geschält?
Die Garnelen sind geschält, auf jeden Fall. Ja, komplett kein Kopf mehr, kein Schwanz mehr, dass man die direkt einfach genießen kann.
Schön beschrieben, gut, ja.
Direkt genießen. Und Zwiebeln, Knoblauch, ich würde es mal so 50-50, also richtig, gib ihm. Weil das ist eigentlich die ganze Substanz am Ende. Und dann in der Pfanne anschwitzen, aber sie dürfen nicht braun werden. Das habe ich mir auch gemerkt. Und am Ende dann die Sambal Oleg dazu. Und die Garnelen machst du separat. Einfach, die werden dann in relativ viel, irgendwie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, irgendwas Beständiges, richtig schön angeknuspert. Durch das Mehl kriegen die ein bisschen Crunch. Und dann brauchst du natürlich irgendeinen Träger. Also er serviert sie auch pur, aber du kannst ja auch geil auf Pasta machen. Dann machst du die Garnelen drauf und dann so ein paar Löffel von dieser Sambal Oleg Mischung Knoblauch, Zwiebel, Schalotten. Und das obendrauf, und die hat eine Power und auch so einen Signature-Schärfe-Geschmack. Ich weiß nicht, was alles in Sambal Oleg drin ist, aber das sind die Dattler Garnelen. Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Die nehmen wir mit rein in die Shownotes. Ich weiß nicht, ob du mir mal ein Foto machen könntest von dem Rezept aus dem Buch, damit ich abschreiben kann. Und ist er noch mit Wein irgendwie gearbeitet, dass du irgendwas ablöschen musst?
Habe ich keinen gesehen, ne? Dann, geht aber sicher.
Ja.
Deine Add-on-Empfehlung?
Ich hätte diese Zwiebeln und Schalotten und Sambal Oleg hätte ich kurz abgelöscht. Mhm. Einfach um dann nochmal ein bisschen, einfach damit man auch betrunken wird beim Essen. Es geht ja auch um Spaß irgendwo. Wir haben jetzt noch im Anschluss ein kleines Format, was zum ersten Mal stattfindet. Ich habe nämlich über die Community, der Pot mit Ei Community, oder ich glaube, es war sogar über die Brot mit Ei Community, habe ich Fragen stellen lassen, die du gleich um die Ohren gehauen bekommst. Das heißt, das wird ein Format als Add-on. Das kriegt ihr entweder auf YouTube mitzusehen, hinten dran, oder aber nochmal auf Instagram als Kurzformat. Und es wird so eine, ich glaube, das Format heißt Frag den Gast. Punkt. Aus. Wir müssen nicht immer kreativ sein, Frag den Gast. Mhm. Und die Leute durften fragen, was immer sie wollen. Was immer sie wollen, es muss gar nichts mit dir zu tun haben oder mit dem Produkt, für das du stehst oder hinter der Geschichte, hinter der du stehst. Das heißt, wenn die wissen wollen, warum der Kopf dicker als der Hals ist, dann
deinen Aufruf habe ich gesehen, das hat schon zur Kreativität aufgefordert.
Und ich würde sagen, wir gucken da gleich mal rein, also wir gehen gleich über zu dem Format und in dem Moment würde ich euch nochmal bitten, einfach überall vorbeizuschauen, ein bisschen Liebe da zu lassen. Schaut auch gerne bei Timo vorbei. Und vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und vielen Dank, lieber Timo, dass du da warst.
Danke dir, danke euch.
Und wenn du magst, würde ich dir gerne das letzte Wort erteilen. Falls du irgendwas hast, was du den Leuten noch mitgeben möchtest.
Boah, völlig unvorbereitet. Freue mich einfach, da zu sein. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es Fragen im Nachgang gibt, haut mich an oder den Tim an. Und ansonsten sehen wir uns mal auf einer Messe oder im Fachhandel oder im Internet.
Vielen Dank und gute Ciao, Ciao. Bis dann. Tschüssi. Wir müssen leider nochmal, es wird hier zur Gewohnheit, wir müssen nochmal ganz kurz was dranhängen, denn es gibt offensichtlich, wisst ihr ja, wenn ihr hier zu Besuch seid, dann wird natürlich auch was erwartet. Nicht nur Spaß, gute Laune, sondern auch Gaben. Und Timo, du hast mir was mitgebracht.
Es raschelt schon. Es raschelt.
Ich bin sehr gespannt.
Und das Geile ist, ich habe es jetzt genauso gelassen. Es hat, die Ann-Kathrin hat mir das gerichtet und ich habe vorhin gesehen, da ist noch der Lieferschein von der Auslagerung drin. Steht sogar deine Adresse und so weiter drauf. Aber den schenke ich jetzt mal nicht mit.
Ja.
Und zwar, wie fange ich da jetzt an? Wie kriege ich das jetzt charmant verpackt? Du weißt ja, passend zu meiner Anekdote kommt jetzt hier die Sonne raus und du weißt ja, dass das Thema Ozon ist ein großes Thema. Sonnenschutz. Das ist
Haarspray.
Ja, Sonnenschutz und der Teint muss ja auch gleichmäßig bleiben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du eine vernünftige Cappy hast mit dem richtigen Logo drauf und dass du schön geschützt bist im Sommer. Perfekt. Da kann man gut einstellen. Ah, dir stehen Mützen. Du bist ja der Rückwärtstyp, oder?
Ich bin der Rückwärtstyp. Ja. Sieht man das direkt?
Genau. Und wenn, ja, sieht man direkt.
Ach was.
Und wenn du sie rückwärts trägst, dann hast du ja, quasi wieder keinen Sonnenschutz.
Ja. Ich finde es krass, dass ich so viele Mützen geschenkt bekomme in letzter Zeit.
Und, und weil es dann sowieso scheißegal ist, was mit deinen Augen passiert, würde ich dir gerne noch, wir haben noch so einen kleinen Zubehör-Lounge gehabt, die Hall-Lupe überreichen. Da kannst du dann in die Sonne schauen und dir die Netzhaut komplett verbrennen.
Genau. Pack ich mal direkt. Oh, das ist aber lieb von dir. Danke sehr.
Da kannst du dir quasi, ich glaube, da machen wir am besten einen kleinen Schnitt mit dem Messer rein.
Die sind alle nicht scharf.
Es ist einfach so die Idee, dass man Schärfe sichtbar macht und das Schärfeergebnis.
Das ist ja geil, jetzt sieht ja aus wie ein echter.
Wir wollen, dass die Leute sich ein bisschen mit ihrem Schleifergebnis auch auseinandersetzen und man sich das ein bisschen genauer anschaut, weil niemand hat sich vorher die Schleifergebnisse genau angeschaut. Und da siehst du, was passiert und ob du mal wieder ran musst.
Geil.
Das ist ja nur geil. Und vielleicht hast du beim Einschleifen auch mal die Edding-Methode oder die Filzstift-Methode gehört.
Ja.
Ist auch ein super Thema. Du kannst halt Strich drauf machen und gucken.
Ich muss sagen, das Ding hier ist perfekt geschliffen.
Ja.
Ich sehe keine einzige Kante.
Absolut.
Das ist irgendwie genial. Also Leute, kann man das kaufen noch?
Absolut.
Ja?
Ja, also einfach Webshop oder zum Fachhändler, die wird jetzt gerade gelauncht.
Also wenn ihr Bock habt auf ein eigenes Hall-Monokel, man könnt ihr auch tragen.
Ich glaube, sie ist zu schwer, sie ins Auge zu klemmen. Ich habe es auch schon versucht, aber
Ist aber machbar.
Ah ja.
Naja, geht so. Aber ist ja auch was für unterwegs. Sprich, wenn man ins Theater geht oder sowas. Einfach mal das Ding in die Augen klemmen und dann macht das schön was her. Eine Frage habe ich noch. Weil ich habe pass auf, ich weiß nicht, ob du es machst oder nicht, aber ich lege sie einfach mal hin.
Hast du einen Härtefall oder wie?
Was hast du?
Ein Härtefall?
Nee. Naja, nee. Aber ich dachte mir, weil... Ja gut, ich bin gleich soweit. Ich habe ja hier den Gründer von Hall sitzen. Würdest du mir den signieren?
Oh.
Würdest du, also ich meine, wenn jemand mir mal sein Kochbuch schenkt, dann bitte ich ja immer gerne um eine Signatur, um eine Widmung auf in einem Buch. Wenn du mir das signieren könntest, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Und ich fahre mit dem Ding auch nochmal zu Ottmar und lass mir noch eine zweite Unterschrift runtergeben.
Okay.
Ja. Also,
wenn das,
das ist mein größter Wunsch.
Wenn das dein Wunsch
ist. Das ist mein größter Wunsch.
Auch wenn es jetzt unglaublich hässlich wird, weil auf so einer
Rolle,
auf so einem Radius irgendwie
schreiben. Aber das macht es auch individuell und einzigartig.
Alter.
Hast du noch nie ein Hall signiert?
Auf eine Box habe ich schon mal, signiert. Ein, zwei Mal. Also das ist jetzt schon irgendwie, das ist nicht die gängigste, Tätigkeit.
Ansonsten werden nur BHs, Schlüpfer und Babys gereicht, die signiert werden müssen.
Oh, fuck.
Das sieht doch hervorragend
aus. Das Haar sieht scheiße
aus. Aber keiner weiß ja, wie es original ist.
Genau.
Vielen Dank.
Just for
you. Fantastisch. Und das ist ja wirklich geil. Das ist ja, weil sowas, also ich finde so, also ich weiß nicht, ob wir erklärt haben, was hier ist. Timo hat mir gerade so ein, ist es überhaupt richtig rum, wie ich es mache?
Es geht in beide Richtungen. Also ist eine.
Es ist eine Linse, eine.
Ist eine Lupe. Wir nennen sie die Hall-Lupe. Ist einer Uhrmacher- oder Juwelierslupe nachempfunden, ist ein fein gedrehtes Messingteil, auch im Schwarzwald gefertigt, glanzverchromt, damit es halt auch richtig schick aussieht. Und am Ende ist es natürlich einfach nur zum, ja, für die, die ein bisschen genauer hinschauen wollen, macht das Messer natürlich nicht schärfer, aber für die, die sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen wollen, die können damit draufschauen. Und wir haben das oft benutzt in der Demonstration und dachten, brauchen wir eigentlich was Eigenes.
Also Leute, alles, was ihr damit anguckt, ist riesengroß. Ihr könnt euch alles damit angucken. Alles wird größer. Also feel free in der Kreativität, was ihr damit anguckt. Und was Eva immer versucht zu erklären beim Messerschleifen, der Grat und sowas, das ist ja oftmals mit bloßem Auge nicht sichtbar, außer man kennt sich aus, weiß, worauf man achten muss. Und ich finde, sowas unterstützt beim Learning, weil auch so Abbildungen und Bücher und sowas, die sind ja oftmals das ja sehr theoretisch. Aber wenn man mal sich sowas angucken will, dann wo liegen wir hier preislich? 149,95 oder wo, was kostet was?
39.
Das ist ein super Geschenk, weil man kann ja wirklich alles mit angucken.
Ja,
absolut. Das ist ja super geil.
Wenn ihr eine Lupe braucht, schaut erstmal bei uns vorbei.
Ja, finde ich gut. Vielen Dank, lieber Timo. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt, dass ihr nochmal kurz eingeschaltet habt. Nee, dass wir hier noch ein kleines Extra hinten dran geschnallt haben. Und jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal und wir sehen uns auch bestimmt wieder. Timo, vielen Dank für die Geschenke und fürs Dasein.
Tschüss zusammen, danke dir.
Tschüss.